Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut für wahrhaft menschliches Aroma.
Der, ich glaube, am meisten gemachte Witz ist ja, dass die Leute sagen, sie würden nackt podcasten.
Ja, stimmt. Nicht. Ja.
Aber das war dann, wie hießen die denn nochmal? Ich habe die eine Zeit lang sehr gerne gehört, die immer in Hannover rumgelaufen sind. Schöne Ecken, oder?
Keine Ahnung, nicht gehört.
Das war so ein, muss ich gerade gucken, weil ich höre die nicht mehr, weil da hat irgendwie die Besetzung mal gewechselt. Also einer hatte keine Zeit mehr und es kam ein anderer dazu und der macht das auch super, aber es war halt nicht mehr meins. Manchmal verliert man ja dann so.
Ist okay.
Genau, Schöne Ecken heißt der Podcast. Und die haben es ja echt mal durchgezogen und in der Sauna gepodcastet und von daher, die haben das Spiel einfach gewonnen. Niemand kann diesen Witz mehr machen, weil die haben halt echt nackt gepodcastet.
So.
Ja, das war schon sehr, sehr cool. Hauptcredit, Patrick Swayze, mit rosa Schrift sehen wir sofort seinen Namen. Und ein Film, der so beginnt, kann eigentlich nicht schlecht sein.
Die schmutzige B-Seite von Dirty Dancing. Es geht dieses Gerücht, er kann jemandem die Kehle aus dem Hals ziehen.
Vielleicht haben Türsteher sogar irgendwie ein kollektives Bewusstsein. Was ich an dem Film noch sehr mag, ist, wie unglaublich 80er er ist.
Ja.
Du lernst quasi im Grundstudium Philosophie, dass es halt drei Begründungsfehler gibt und einer davon ist das Dogma. Und Glaube ist halt Dogma.
Dennoch, wir wissen auch, dass der allergrößte Teil der Philosophiestudenten, nicht gegendert, genau so ist.
Hier ist Daniel. Ich sitze hier immer noch an einem Samstag. Es ist jetzt schon früher Abend. Hier ist es dunkel geworden, also noch dunkler, als es sowieso den ganzen Tag heute schon war. Ich glaube, es regnet auch immer noch. Ich glaube, es ist angekündigt, dass der Regen heute oder morgen in Schnee übergehen soll. Ich habe auch gehört, dass der Main schon über die Ufer getreten ist. Wenn nicht Corona wäre, dann hätte ich das Spektakel immer auf meinem täglichen Weg zur Arbeit. Da fahre ich nämlich immer schön mit dem Fahrrad am Main entlang zur Arbeit. Aber jetzt sehe ich das nicht, weil ich den ganzen Tag im Homeoffice sitze. Und dieses Homeoffice, das versüße ich mir, indem ich mit wunderschönen Filmmenschen über wunderschöne Filme spreche. Und da frage ich natürlich, hallo du da drüben, wunderschöner Filmmensch, wer bist denn du?
Du schmeißt aber auch ein Kompliment um dich, ne? Hier ist nochmal der Jan, Zwangsdemokrat, und ich gebe wiederum mein Bestes, ein bisschen tatsächliche Versüßung in diesen dunklen, winterlichen Samstag reinzutragen. Und ich kann dir sagen, der Main ist über die Ufer getreten.
Bei euch auch schon?
Ja, also nicht stark, aber es gibt so eine matschige Zwischenwelt, die da normalerweise nicht ist.
Ja.
Tatsächlich, ja. Ich meine, ich habe jetzt lange in Köln gewohnt. Ich kenne, also Hochwasser ist mir ein Begriff und so krass ist es noch nicht.
Ja, wir hatten es lange nicht mehr. Also so ein bisschen hatten wir immer mal so, es gibt so eine Stelle, da ist es halt das Mainufer hier in Frankfurt relativ flach, aber sonst in den meisten Teilen ist das schon ziemlich hoch und das letzte richtig krasse Hochwasser ist schon ein paar Jahre her hier, muss ich sagen. Von daher, ich bin gespannt, ob ich das überhaupt noch sehe, wann ich das nächste Mal wieder zur Arbeit fahren kann. Das frage ich mich ja.
Ja, sonst machst du mal extra einen Spaziergang, aber.
Ja, das ist dann doch wieder zu weit weg.
Okay.
Also es ist so, ich wohne so im Westen der Stadt und meine Arbeit ist im Osten der Stadt, sodass ich wirklich einmal durch die ganze Stadt hinweg am Main entlang fahren kann. Das ist dann immer
das
sehr
schön.
Sehenswert. Ja. Aber ich müsste mal, das ist noch so viel Kram, den ich mal abholen müsste. Ich müsste mal mit FFP3-Maske da vorbeigehen. Unter anderem, wir haben uns ja auch, also zu dem Film haben wir festgestellt, müssen wir was trinken.
Oh ja.
Und da in der Nähe meiner Arbeit ist so ein sehr großer, hochpreisiger Supermarkt, wo es auch super viele Spirituosen gibt. Und da ich da lange nicht mehr war, ist meine Auswahl hier auch sehr klein geworden. Ich habe
Spann es nicht weiter auf die Folter.
Nee, das ist sofort noch absurder. Ich habe ja nicht wirklich viel Ahnung von Alkohol, von gutem Alkohol. Man möge meine Folge mit Stefan, der Abend ist noch lang, mein Freund, hören, weil Stefan, großer Cocktail-Kenner, hat mich da in seine kleine, wirklich professionelle Hausbar eingeladen und mir viele Geschichten über Cocktails erzählt. Da habe ich auch gelernt, einen Necroni zu mixen, den ich auch das ein oder andere Mal gemixt habe, aber da fehlen mir jetzt fast alle Zutaten, bis auf den Gin. Und ich hätte jetzt noch einen Plymouth Gin hier, der, keine Ahnung, ich glaube so 20 Euro oder sowas kostet der. Oder dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, deswegen mache ich öfter mal so absurde Sachen wie, oh, das ist aber eine schöne Flasche.
Das ist völlig legitim. Also
rein optisch, und das dachte ich mir auch beim Lidl jetzt neulich mal, das habe ich auch mal bei einem Aftershave gemacht, muss dann auch feststellen, es riecht ja gar nicht mal so gut, aber die Flasche sieht schön aus. Und ich habe mir jetzt auch so einen richtig billigen Lidl-Gin gekauft. der angeblich, ich frage mich immer, wer diese ganzen Preise verdient. Der hat nämlich auch einen Preis verliehen und ich muss sagen, gar nicht mal zu Recht, dass der einen Preis verliehen bekommen
hat. Bitte nicht dieser fruchtige vom Lidl, der irgendwie Himbeer hatte. Das war vielleicht das schlimmste Getränk, was ich hier im Glas hatte.
Diese ganzen aromatisierten, dachte ich auch so, boah, das ist so hipstermäßig, das musst du haben. Einen Mate-Gin habe ich hier rumstehen. Und der steht hier auch ganz recht noch rum und wird nicht getrunken, weil er ist auch wirklich, wirklich hart.
Also abgesehen davon, dass man eigentlich ein Energy-Drink verkosten müsste.
Das hier ist hier so ein Dry-Gin angeblich tatsächlich.
Ja, dann hau mal rein.
Krenels. Ja, welchen soll ich jetzt nehmen? Den, von dem ich weiß, der schmeckt, oder dem, von dem ich weiß, der schmeckt nicht? Was passt besser zu unserem Film?
Also viele Leute nennen ja Good Bad. Wenn du einen hättest, der eigentlich nicht schmeckt, aber wo du dich so reintrinken kannst, das wäre, ich weiß nicht.
Aber dann fange ich da, ich mache ein kleines Glas von dem Plymouth Gin zum Warmwerden und dann trinke ich gleich noch ein kleines Glas von dem anderen, damit ich hier nicht unter den Tisch falle. Und denkst, was hast du genau?
Leider nichts da, was mir nicht schmeckt. Ich bin ja, ne, also auch kein Zech-Whisky oder so, den man für Gäste da hat. Leider nichts, deswegen... Ja, deswegen bin ich auch beim Gin gelandet. Ich dachte, du hast das Thema Gin vorgegeben. Und ich lasse noch mehr Heimatgefühle aufkommen und habe mir den Sünner Dry Gin aus Köln gerade aus dem Regal gezogen. Mhm. Tolles Zeug. Also nicht nur wegen des Lokalpatriotismus, weil ich neben oder unweit der Brauerei, Brennerei gewohnt habe lange. Sondern es ist einfach ein geiler Gin. Der geht sowohl zum Mixen als auch pur, super, super straight, super Hammer. Also bisschen herber, sehr zitruslastig, kann was. Also Sünner Gin geht immer. Die machen eh tolles Zeug. Also die haben ihre klassische Kölschmarke, haben über ihre Palette sehr weit aufgestellt in den letzten Jahren. Hammer. Aha, ja. Der Sünner Limoncello ist gottgleich. Und das sagen auch die ganzen Italiener da im Stadtteil.
Ah, okay. Ja. Ich hatte mal eine harte Limoncello-Phase, aber ich habe mich drüber trunken und ich kann es nicht mehr ertragen.
Ich glaube, meine steht noch aus. Mit dem Sünder Limoncello bin ich, also Hammer, Hammer.
Okay, aber heute reden wir über einen Film und das ist schon die zweite Folge, in der ich das mache. Ich werde uns in das Thema einführen, indem ich mich über das Jahr nähere, denn wie alles hier im Spätfilm habe ich mir das natürlich geklaut aus dem schönen Podcast Unspooled und wir befinden uns im Jahr 1989. Das breitblättrige Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres. Pro7 beginnt seinen Sendebetrieb. Neu zugelassene Autos müssen einen Katalysator haben. Der Gameboy erscheint. Eine 4400 Jahre alte Mumie in der Cheops-Pyramide wird gefunden. Voyager 2 fliegt am Neptun vorbei. Reinhold Messner durchquert zu Fuß die Antarktis. Die Glaspyramide im Innenhof des Louvre wird eröffnet. Die erste Love Parade findet statt. Die Simpsons gehen auf Sendung. Steffi Graf und Boris Becker gewinnen beide Wimbledon. Der Öltanker Exxon Valdez läuft vor Alaska auf Grund und löst eine Ölpest aus. Die Hillsborough-Katastrophe im Hillsborough-Stadion in Sheffield passiert. Dabei werden Fußballfans durch heranstürmende Massen von hinten am Zaun zerdrückt. 96 Menschen sterben, 730 werden verletzt. Ja, deswegen gibt es seither keine Zäune mehr in englischen Fußballstadien.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, tritt in Kraft. George Bush Senior wird US-Präsident.
Auch das noch.
In West-Berlin.
Ich will zurück nach West-Berlin.
In West-Berlin ziehen die Republikaner erstmals in ein deutsches Landesparlament ein. Ayatollah Khomeini ruft zur Ermordung von Salman Rushdie auf, wegen dessen Buch Die satanischen Verse. Er stirbt aber kurz darauf und Ali Khamenei wird sein Nachfolger. Der sowjetisch-afghanische Krieg endet mit dem Rückzug der Sowjetunion. Der japanische Kaiser Hirohito, der Japan in den Zweiten Weltkrieg geführt hatte, stirbt. Ungarn baut den Eisernen Vorhang zu Österreich ab. Slobodan Milosevic wird Staatspräsident von Serbien. Berlin verhängt ein Tempolimit auf der Stadtautobahn von 100 km/h und ein Autokorso von 18.000 Fahrzeugen demonstriert dagegen. Das ist sowas Deutsches. Das ist so unglaublich. Wenn ihr uns ein Tempolimit gebt, meine Güte. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China findet statt. Die IRA verübt einen Anschlag in Osnabrück auf stationierte britische Truppen. Kevin Kühnert, Daniel Radcliffe und Taylor Swift werden geboren. Salvador Dali, Daphne du Maurier, Sergio Leone, Laurence Olivier und Betty Davis sterben. Blur gründet sich, Tracy Chapman bringt das Album Crossroads raus und Nirvana veröffentlicht Bleach. David Hasselhoff singt Looking for Freedom. Don't Worry, Be Happy, Lambada und Another Day in Paradise sind jeweils 10 Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts und damit die Hits des Jahres. Rain Man ist der erfolgreichste Film des Jahres in den deutschen Kinos und gewinnt auch den Oscar für den besten Film. Die Bravo kürt Tom Cruise zum Filmstar des Jahres. Erich Honecker tritt nach riesigen Demonstrationen in der DDR zurück und die Berliner Mauer fällt. Und Jan, meine Frage an dich. Was hat der Film Roadhouse, über den wir heute reden, dazu beigetragen, dass die Berliner Mauer gefallen ist?
Also ich sag mal, es ist nicht ganz auf Hasselhoff-Niveau, ne? Nee, also erstmal, deine Auswahl der geschichtlichen Ereignisse ist fast so fragwürdig wie bei Assassin's Creed, aber es ist noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Wieso?
Nee, was großartig. Hast du gegen meine Liste? Nee, großartig, großer Fan. Also ich glaube, ich kann mich jetzt gerade richtig in dieser Zeit verorten, auch wenn ich da tatsächlich noch nicht geboren war, wie sich rausstellt. Aber Roadhouse schlägt, glaube ich, in diese Kerbe. Also da ist einiges los, ne? Und ich sträub mich nur drum, noch zu sagen, dass der irgendwas Politisches beigetragen hat, aber ist auf jeden Fall der Film des Jahres, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Da kommen wir auf jeden Fall noch zu, was denn die emanzipatorische, weltverändernde Botschaft von Roadhouse war und ob sie Früchte getragen hat. Aber sag mal, oh mein Gott, der Nachbar zieht sich schon wieder aus. Ich muss mal die Vorhänge schließen. Es kann doch nicht wahr sein. Einen Moment bitte.
Ich vermisse übrigens meinen Spucker. Das war in Köln ein absoluter Staple. Den hat man jeden Tag gesehen. Der war in der Wohnung quasi auf der anderen Straßenseite. Ich erzähle übrigens einfach weiter. Ich weiß nicht, ob du noch mich hören kannst. Okay, ich erzähle gerade vom Spucker in Köln. Der war auf der anderen Straßenseite. Und da war so ein Fenster immer offen. Der kam immer so, alle 15 Minuten kam er so raus, so der Oberkörper aus dem Fenster gelehnt, rotzt einfach einmal mit voller Wucht auf die Straße und guckt sich noch so zufrieden sein Werk an, ein paar Mal hin und her und geht dann wieder rein. Und das war einfach, also auf den kannst du zählen. Der ist jeden Tag alle Viertelstunde oder so ist der aufgetaucht, hat einmal aus dem Fenster gespuckt. Und also, den vermisse ich irgendwie hier. Das ist alles so, ich weiß auch nicht. Weißt du, hier haben die Leute so Autos und leben in irgendwelchen Altbauwohnungen und so. Total komisch. Da fehlt mir diese Art von Profanität von einem Köln-Kalk. Die fehlt mir hier dann doch.
Ja, ah, das wirst du bestimmt noch entdecken. In Frankfurt gibt's den, ich weiß aber, ich habe ihn auch ewig nicht gesehen, den nackten Jörg. Das ist so ein Mann, der einfach immer nackt rumläuft und den kennt die ganze Stadt und da auch alle wissen, der ist harmlos, lässt auch die Polizei den in Ruhe. So beim Kindergarten meiner großen Tochter, die haben auch immer irgendwie freudig gerufen, wenn der nackte Jörg wieder an ihrem Kindergarten vorbeilief. Und naja, das ist irgendwie hier so die städtische Ikone. Und ich wette, auch in Würzburg was
du sowas finden. Haben wir sowas. Vor kurzem ist doch der berühmteste Nacktfahrradfahrer Norddeutschlands ist gestorben. Der wurde nämlich vom LKW erfasst. Und ist jetzt auch nicht mehr als eine Fußnote so. Aber meine ganze Familie zum Beispiel war total betroffen, weil die kannten den alle. Der kommt nämlich offenbar aus meiner Heimatstadt, Detmold aus Westfalen. Okay. Und irgendwie alle kannten den. Also alle schon, also die ganze Generation meiner Mutter, als die in der Schule waren, kannten den, weil der da immer vorfuhr irgendwie. Die waren total traurig, weil der jetzt irgendwie gestorben. Also, ja, ich weiß auch nicht. Der hat es bis nach Hannover geschafft dann. Ja.
Ich habe irgendwann mal gelernt, dass das große Hobby von Hermann Hesse Nacktwandern war. Und wenn du das einmal gehört hast, dann liest du seine Bücher auch ganz anders.
Das passt sofort. Ja.
Ja. Aber Jan, erzähl uns doch mal, wie ist denn deine Geschichte mit Roadhouse und wie findest du den Film so?
Also erstmal glaube ich, es ist ja unsere gemeinsame Geschichte, kann das sein? Also ich habe ihn damals, also der Kreis schließt sich, im Followbrary geguckt als einen deiner Lieblingsfilme. Und wie sich rausstellt, ist es der absolut beste Film aller Zeiten. Und ich kam mir gestern in die WG-Küche, hatte gerade den Film geguckt und sagte, Leute, ich habe den optimalen Film gesehen. Na, also jedenfalls, ich fand den total toll und du offenbar auch. Und umso weniger habe ich verstanden, warum du ihm 2 Sterne auf Letterboxd gegeben hast. Und darüber, ja. Möchtest du ansetzen oder was war gerade?
So, nee, es ist nur, das führte ja damals zu unserer erst großen Diskussion auf Twitter über objektiv und subjektive Rezensionen, wo wir dann angefeuert wurden von Zaungästen, sag ich mal, das dann dazu führte, dass wir das Ganze sogar noch in einen Podcast vertieften, was hier auf diesem Feed erschien. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß, ich habe hier so einen irrsinnig langen Titel gegeben.
Der faule Diskurs des solipsistischen Ichs oder so.
Genau,
sind Schlagwörter.
Ihr findet es schon. Sucht oder im Zweifel nach Jan oder so.
Sucht nach Jan. Google auf Jan.
Vielleicht Spätfilm, Jan, oder vielleicht sucht ihr auch direkt im Folgenarchiv vom Spätfilm, aber...
Das war, glaube ich, 2018, ne?
Genau, und es hat auch so eine sehr viel Reaktion ausgelöst. Es ist so jetzt nicht von den Downloadzahlen die meistgehörte Folge, aber es gehörte so zu den Folgen, wo auf jeden Fall irgendwie das meiste Feedback mitkam, ja, was ich je bekommen habe.
Da, also da auch heute noch, weil die ab und zu rausgeholt. Also manchmal sage ich, ja, das ist wahrscheinlich das, also Downloadzahlen kenne ich nicht, aber vielleicht ist das bekannteste Erzeugnis mit meiner Stimme im Internet. Zumindest, ja, das, was die meisten schon mal gehört haben. Also es gibt noch den Bisexualitäts-Podcast bei Christian und Julius. Ich glaube, dann kommt direkt der Objektiv-Subjektiv-Diskurs, was total absurd ist, wenn ich überlege, dass es aus unserer Laune heraus entstanden ist und ich auch ziemlich müde und nicht so richtig vorbereitet war. Und aber es hat doch irgendwie Spaß gemacht. Also ja, ja. Ich stehe auch heute noch hinter meiner Meinung von damals, denke ich.
Also ich bin ein bisschen aufgeweicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
So.
Aber das Fass, ja, machen wir heute nicht auf.
Ist vielleicht nicht das Thema.
Ich sag nochmal, ich finde den Film auch gut. Wir werden noch uns mit It's So Bad, It's Good auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch gegensätzliche Positionen.
Ich bin gespannt, ob das so ist.
Und meine Geschichte war, ich habe mal eine Zeit lang sehr fanatisch schon den Podcast Harmontown gehört von Dan Harmon, dem Showrunner von Community und mittlerweile Rick and Morty. Und ich war halt der weltgrößte Community-Fan. Ich habe diese Serie geliebt einfach. Und dann wurde Dan Harmon gefeuert und ich hörte, dass es eben diesen Podcast gibt, in dem er erzählt, warum er gefeuert wird. Und habe dann angefangen, diesen Podcast zu hören. Und dort erzählten sie irgendwann über diesen Film hier und sie schwärmten unglaublich davon und sie schwärmten davon, wie dieser Film offensichtlich glaubt, der neue Citizen Kane zu sein, aber es irgendwie dabei so großartig scheitert und sie, ich glaube, sie schwärmten auch von der wirklich sehr schönen Homoerotik in dem Film, die wirklich, also ich glaube, es gehört zu den ikonischsten Szenen, wie Patrick Swayze am Strand, am Fluss oder am See ist das, Tai Chi macht und der Bauer einfach sich die Stirn wischen muss, weil es so hot ist. Ja. Und ja, ich schätze diesen Film sehr. Er gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen, auf jeden Fall.
Er ist nicht mehr in deiner Top 4 bei Letterboxd, habe ich gesehen.
Ja, aber nur, weil ich die durchwechsel und in, okay, meiner Bio stehen dann alle Filme aufgelistet.
Oh, das habe ich noch gar nicht
gesehen. Wo ich sage, also das sind meine Lieblingsfilme, weil 4 sind einfach zu wenig, nicht?
Das ist wahr, das ist absolut wahr.
Ich habe noch einen sehr schönen, prägnanten Satz gefunden, den ich nicht vorenthalten möchte, nämlich die Kritikerin Emily Stevens sagte, Roadhouse zu sehen ist ein bisschen wie das Sehen von Last Year in Marienbad, also letztes Jahr in Marienbad oder Synecdoche, New York. Und ich finde, da ist viel Wahres dran.
Aber sie sagt nicht, warum?
Ich glaube, auf das Warum, da, okay, da müssen, ja, wir uns nicht auf andere verlassen, da kommen wir später noch zu. Ich sag uns aber nochmal die Eckdaten, bevor wir so jetzt gleich, mhm, richtig in die Analyse reinsteigen. Wir befinden uns im Jahr 1989, sagte ich eben schon, und Regie führt Rowdy Harrington. Das ist, allein der Name ist schon großartig.
Ganz kurz, das ist so ein Film, ne? Also ich habe ja auch versucht, mich da irgendwie auf die Leute vorzubereiten. Drehbuchautorin, Regisseur, es ist ein Film, der ist komplett von Leuten gemacht, von denen ich vorher und hinterher nie wieder irgendwas gehört habe. Also es ist...
Interessanterweise, aber werden wir gleich hören, im Tischen schon die Department. Da haben sie die ganze Kompetenz reingehauen und das sieht man dann auch. Aber tatsächlich, er hat auch nichts gemacht, was man sehen könnte. Also sein Debüt ist 1988 Jack's Back, dann kommt Roadhouse, dann kommt 92 Gladiator, aber es ist nicht der Gladiator, sondern ein Boxerfilm. Geil. 93 Striking Distance und dann kommt eine lange Pause und dann kommt 2004 noch Bobby Jones Stroke of Genius und das war's. Ich glaube, also er hat, glaube ich, auch nicht so den großen Stempel auf den Film gehabt. Ich habe an einer Stelle gesagt, er hat mehr Swayze, wäre quasi seine Devise gewesen. Ja, ja. Und das schimmert auch durch. Aber du sagst ganz richtig, auch die Drehbuchautoren und Autorinnen sind nicht sonderlich berühmt. Wir haben hier einmal David Lee Henry, obwohl er, das ist das Pseudonym des Romancier R. Lance Hill.
Kenne ich auch
nicht. Ja, ich auch nicht. Er hat die Romane geschrieben, The Evil That Men Do. Der wurde 1984 immerhin mit Charles Bronson verfilmt. Und er hat zum Beispiel die Drehbücher von 8 Million Ways to Die und Out of Justice geschrieben. Keine Ahnung, auch vollkommen unbekannt mir. Außerdem mitgeschrieben hat Hilary Hankin, die hat Romeo is Bleeding geschrieben. Davon habe ich zumindest schon mal was gehört. Mhm. Dann hat sie tatsächlich auch bei Wag the Dog 1997 das Drehbuch geschrieben. Genau, da hat sie sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Aber auch so wahrscheinlich so ein bisschen das Schicksal wieder von Frauen in Hollywood. Danach kommt nicht lange nichts.
Oh ja.
Und was sie auf jeden Fall noch gemacht hat, ist, dass sie Skriptdoktorin ohne Credit für We Vendetta war. We for Vendetta.
Interessant. Dann fragst du, wie solche Karrieren zustande kommen, ne?
Okay. Ja. Und was sie sonst so machen, das würde ich echt gerne wissen. Interessant ist, was ich auch gelesen habe, ist, dass der Film entstanden ist aus der Prämisse, dass es wohl einen tatsächlichen Fall in Missouri gab, wo ein Mann am helllichten Tag erschossen wurde, von dem man wusste, dass die ganze Stadt ihn hasst. Und da alle sagten, sie hätten nichts gesehen, konnte der Fall nie gelöst werden. Und das Konzept wurde halt hier aufgegriffen und darum ein Drehbuch gesponnen.
Ist eine lose Adaption, aber ich verstehe, wo sie herkommen.
Ja. Jedenfalls, in der Produktion haben wir Joel Silver und das halt, da fängt die Kompetenz halt an. Der Joel Silver hat Matrix produziert, der hat die Lethal Weapon-Reihe produziert, der hat die Die Hard-Reihe produziert, der hat die Predator-Reihe produziert. Also, das ist sein Name in Hollywood. Und genauso geht's weiter mit der Kamera, die führt Dean Candy. Den kennt man zum Beispiel von so ziemlich allen Carpenter-Filmen, wie zum Beispiel Halloween ist er auch schon dabei. Also schaut euch einfach Carpenters Filmografie an. Ich glaube, er hat bei fast allem die Kamera geführt. Jedenfalls bis zu einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ob es irgendwann endete. Aber auch zum Beispiel Jurassic Park und Back to the Future hat er auch die Kamera geführt.
Nur Hits, keine Skips.
Ja, auf jeden Fall. Im Schnitt haben wir John F. Link und auch der ist eine große Nummer. Der hat den Schnitt von Die Hard gemacht, den Schnitt von Predator, den Schnitt von Commando. Ebenfalls am Schnitt beteiligt war Frank J. Uriosti. Der ist für Robocop, Total Recall, Basic Instinct und ebenfalls Die Hard verantwortlich gewesen. Also man sieht, hier haben sie sich viel Action-Kompetenz einfach ins Haus geholt. Und ich finde, das sieht man auch. Auch da kommen wir gleich noch im Detail drauf, weil der Film ist durchaus kompetent gemacht. Und auch bei der Musik haben wir ein großes Kaliber, nämlich Michael Kamen. Der hat zum Beispiel die Musik für Brazil, für Highlander, für Stirb langsam 2 und 3 und für von deinem Lieblingsregisseur oder einer deiner Lieblingsregisseur, Event Horizon, hat er die Musik geschrieben. Genauso für X-Men, den ersten, hat er auch die Musik geschrieben. Haben wir, ich weiß nicht, ob wir im Vorgespräch oder in der letzten Folge schon darüber geredet haben. Jedenfalls nicht unerwähnt, wenn es um die Musik geht, sollte auch der Musiker Jeff Healy oder Healy, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
Hammer Typ, den höre ich jetzt rauf und runter, ne? Also die ganze Musik, die aus dem Film und auch sonst, den höre ich jetzt total für mich entdeckt. Super Typ. Spielt ein bisschen sich selbst in dem Film.
Ja.
Ist so der Haus- und Hofmusiker da, ne?
Ja. Hammer. Er sieht auch so ein bisschen aus, als hätte er nicht irgendwie großartig sich in die Maske gesetzt, sondern als wäre er einfach so, wie er immer rumläuft, auf die Bühne da gelaufen, hätte sich da hingesetzt, seine Gitarre gespielt und seinen Blues-Rock gesungen oder Country-Blues sowas. Ja, das ist interessant. Ich habe es auch gelesen, total tragisches Schicksal. Er ist ein blinder Sänger und Gitarrist, der so auf so eine ganz ikonische Art und Weise Gitarre gespielt hat, indem sie vor ihm lag immer.
So. Ich dachte, er spielt einfach so wie so Dobros oder Resonator-Gitarren, die man ja immer so spielt. Ne? Aber er macht das auch mit allen Instrumenten einfach, ja.
Ja, der ist im Alter von einem Jahr an Krebs erkrankt und dadurch erblindet und hat sein Leben lang gegen diesen Krebs gekämpft und mit 40 ist er dann daran erliegen, weil der Krebs zu viele Metastasen gebildet hatte. Also wirklich ein hartes Schicksal.
Der Arme, so ein geiler Musiker.
Ja. Ja, stimmt. In der Besetzung haben wir natürlich als Hauptcredit Patrick Swayze. Mit rosa Schrift sehen wir sofort seinen Namen. Und ein Film, der so beginnt, kann eigentlich nicht schlecht sein.
Ich sag mal, ich hatte auch lange das Poster. Es gibt so ein ganz starkes Poster, wo so in pinker Neonschrift auf schwarzem Grund dieser Schriftzug ist. Hatte ich lange bei mir im Flur in Köln, ja.
Ja, also die Ikonografie ist der Hammer.
Hammer. Der 80er auch.
Ja, auf jeden Fall. Patrick Swayzes Durchbruch war die Serie Fackeln im Sturm 85 und 86 und sein großer Hit war dann Dirty Dancing 1987 und interessant ist, dass Roadhouse der erste Film war, den er nach Dirty Dancing drehte. Also es sind zwar noch Filme, wenn man sich die Filmografie anschaut, nach Dirty Dancing erschienen, aber die hat er schon gedreht, ohne zu wissen, dass er jetzt ein Weltstar ist und Roadhouse war wirklich dann das Projekt, wo er sagte, okay, das ist der gute Anschlussfilm. Ist eine interessante Wahl auf jeden Fall.
Ich finde auch interessant, also da kämen wir auch später noch drauf, aber die Verbindung ist ja richtig stark, ne? Also Roadhouse bildet sich auch sehr viel drauf ein, so ein bisschen die schmutzige B-Seite von Dirty Dancing zu sein, ne? Es gibt ja auch diese Tagline auf dem Plakaten mit The Dancing's Over, Now It Gets Dirty. Weißt du, also es kommen auch teilweise dieselben Songs im Soundtrack ja vor, die dann da so im Radio kurz angespielt werden und so. Also er bildet sich sehr viel darauf ein, auf den Schultern von Dirty Dancing zu stehen, aber so irgendwie die schmutzige Variante zu machen. Finde ich auch interessant für so ein derivatives Werk oder wie wie auch immer. Also die Verbindung so zu schaffen.
Na, bekannt ist Patrick Swayze auf jeden Fall noch für Ghost, Nachricht von Sam aus dem Jahr 1990. Gefährliche Brandung von 1991. Point Break gab es auch neulich eine Folge in Keanu Reloaded zu.
Hammer.
Genau, hört rein. Dann, er hat weiter Filme gemacht, aber wirklich so B- und C-Movies und so das Einzige, was da noch raussticht, ist 2001 Donnie Darko, wo er mitspielt. Wobei ich mal, das war noch in den 90ern, ein Interview mit ihm gehört habe und da fand ich das, also der war so eine sehr relaxte Persönlichkeit. Der sagte damals, du, ich habe in den 80ern und frühen 90ern so viel Kohle verdient, ich habe es einfach nicht mehr nötig, Filme zu drehen. Ich mache jetzt noch hin und wieder halt irgendeinen Scheiß, der mir Spaß macht, aber sonst genieße ich einfach mein Geld. So, das war so sein. Von daher, er hat so nicht irgendwie einen Karriereknick erlitten, sondern er hat das einfach selbst gewählt und fand ich sehr sympathisch.
Crazy, ne?
Ja. Ja, er hat auch, als Musiker war er auch am Start. Sein größter Hit war ohne Zweifel She's Like the Wind aus dem Soundtrack von Dirty Dancing. Der ging überall hoch in die Charts rein, 1987.
Hier auf dem Soundtrack singt er auch einige Nummern selbst, ne?
Das genau, ist, ja. Hier war Raising Heaven auf jeden Fall der größte Hit von diesem Soundtrack. Und was ich auch noch gehört habe, er hat natürlich alle seine Stunts selbst gemacht, wie alle Schauspieler hier in dem Film. Das war teilweise so hart, dass er wirklich von oben bis unten mit blauen Flecken übersehen war. Und so war er eigentlich gecastet für Predator 2 und musste dann den Film ablehnen, weil er sich so zerschunden hatte, dass er erstmal quasi in Reha gehen musste oder zumindest sich vom Dreh von Roadhouse erholen musste und deswegen Predator 2 nicht drehen konnte.
Das ist noch ein Satz, oh Mann.
Ja, das ist schon ganz schön geil. Ja, Patrick Swayze. Er ist mittlerweile auch schon gestorben, auch Krebs, glaube ich. Tja. Leider, leider.
Eine Weile, ja.
Ja, die weibliche Hauptrolle, Doc, wird von Kelly Lynch gespielt. Sie könnte man aus Cocktail kennen, Spätfilm berichtete, aus dem Jahr 1988.
Mit einer ähnlichen Ikonografie manchmal.
Ja, jedenfalls haben wir sie auch noch gesehen im Jahr 2000 in Drei Engel für Charlie und in The L-Word, die Serie von 2004 bis 2009 hat sie so eine wiederkehrende Gastrolle, meine ich. Das war so eine Serie, die, als ich studiert habe, so von lesbischen Freundin von mir sehr gehypt wurde. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gut ist oder nur so ein Wir-haben-ja-nix-Phänomen war. Aber das war irgendwie jedenfalls ein großes Ding Anfang der Nullerjahre oder Mitte der Nullerjahre.
Kein Kommentar.
Kennst du die Serie?
Und lange nicht gesehen. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das auch richtig geil fand. Aber ich glaube, es gibt so Sachen, da muss man noch mal mit einem Auge irgendwie drauf gucken, bevor man es einfach so empfiehlt. Kennst du die Neuadaptionen auch nicht, oder? Ich habe sie nicht gesehen.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe da nicht mal eine einzige Folge oder so von gesehen. Ich bin da ganz unbedarft. Was ich noch gelesen habe, war, dass eigentlich schon Annette Bening für die Rolle gecastet war und dann bei den Proben sich herausstellte, dass sie und Patrick Swayze so gar nicht miteinander konnten, so dass sie dann wieder rausgekickt wurde und da entsprechend Kelly Lynch die Rolle übernommen hat. Und ich habe auch noch gelesen, sie ist mit Mitch Glaser verheiratet und der ist wohl sehr gut mit Bill Murray befreundet und so eine dieser typischen Bill Murray Mythen angeblich ruft Bill Murray jedes Mal Bill Glaser an, wenn Roadhouse im Fernsehen läuft und sagt, hey, deine Frau und Patrick Swayze treiben es gerade wieder im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das Bill Murray sympathischer macht.
Aber typischer Bill Murray, sagst du richtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er den Scheiß macht.
Das ist das Problem, ja.
Naja, und wir haben dann weiterhin noch Sam Elliott als Wade Garrett mit den schönsten grauen Haaren, die man haben kann.
Sam Elliott, Alter. Sam Elliott. Ich sterbe für Sam Elliott, ja.
Ich möchte bitte diese Haare mal haben. Das sieht so gut aus einfach.
Und die Stimme dazu. Hammer.
Ja, das ist Schnurrbar. Schon. Der war schon 1969 bei Butch Cassidy and the Sundance Kid am Start.
Der beste Film aller Zeiten übrigens.
Ja. In den 70ern hat er bei Mission Impossible der Serie mitgespielt und berühmt ist er natürlich für seinen Erzähler in Big Lebowski 1998 und 2018 war er außerdem in A Star is Born und jede Menge andere Sachen. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Außerdem haben wir noch als Bösewicht Ben Gazzara, Brad Weasley ist sein Name.
Also Wesley.
Genau, Brad Wesley. Der war schon 1959 bei Anatomie eines Mordes am Start. Auch er ist 98 in Big Lebowski zu sehen. 99 in The Thomas Crown Affair tritt er auf. Oder 2003 in Dogville könnte man ihn gesehen haben. Ich habe das Budget herausgefunden. Es waren 15 Millionen, wovon ich mit Freude feststellen konnte, allein eine 500.000 auf die Monster Truck Szene ging.
Und es war ein Podcast mit Jörn gehört, der das, also mit dem Kerl gehört, der diesen Monster Truck gefahren ist.
Oh,
und der hat
wow.
erzählt, was für eine geile Erfahrung das war und steuert sich total anders, als man denkt. Und das hat irgendwie, alle waren nervös, weil es war halt die teuerste Szene. Ja, mehr habe ich auch nicht rausziehen können aus dem Interview.
Er war gar nicht mal so erfolgreich, der Film. Er hat 30 Millionen eingespielt.
Oh, das geht aber.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass auf die 15 Millionen noch ein Werbebudget kommt, was bei dem Film vielleicht nicht ganz das Doppelte ist. Man sagt zwar immer so das Doppelte, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht die mega große Produktion war, so dass es vielleicht ein bisschen niedriger war. Nichtsdestotrotz, der hat sich halt so in den Jahren zu so einem Kultfilm gesteigert, so dass der auf jeden Fall über Video und Streaming im Laufe der Jahre sein Geld sowas von eingespielt hat. Das dürfte gesichert sein. Und abschließend noch das Genre. Wir befinden uns irgendwo zwischen Action, Fantasy und Western.
Was keine steile und kontroverse These ist, haben wir rausgefunden.
Nein,
weil genau. Wir uns das beide unabhängig voneinander notiert haben.
Das ist korrekt. Und Jan, erzähl du uns doch mal bitte die Handlung in 5 Sätzen.
Ah, ich hätte damit rechnen können, dass die Frage kommt. Hab nichts vorbereitet, aber gerade versuche ein bisschen zusammenzuschustern. Okay, ich versuche zu rekonstruieren. Die Handlung ist nicht so komplex. Spoiler. Also, Patrick Swayze Dalton ist Star-Rausschmeißer, ja. Das ist sein Job, er ist Türsteher-Rausschmeißer. Und er wird angeheuert, um eine runtergekommene Kneipe, das Double Deuce in Jasper, Missouri, auf Vordermann zu bringen. Da ist halt so ganz viel, ne. Da fliegen die Bierflaschen und die Messer nur so durch die Gegend. Er geht also nach Jasper, Missouri, zieht da in dieses geile Loft über der, dieses Apartment über der Scheune. Und er macht sich dann in der Stadt halt ganz viele Freunde und Feinde. Er verliebt sich dann in seine Ärztin, die ihn wieder zusammenfliegt. Er trifft seine Mentorenfigur wieder und er gerät ganz schnell an diesen Brad Wesley, der eben dieser reiche Magnat ist, der das ganze Dorf, die ganze Kleinstadt terrorisiert und ausbeutet und bedroht. Und diese Lage spitzt sich nach und nach zu. Es gibt mehrere Übergriffe von ihm gegenüber kleineren Dorfbewohnern und so weiter. Am Ende gibt es einen großen finalen Showdown, in dem Dalton dann nicht nur seine eigene dunkle Vergangenheit konfrontieren muss, sondern an der Seite der ausgebeuteten Stadtbewohner in der Villa von Wesley ihm gegenübersteht. Und das ist es grob, oder?
Sehr schön.
Und ich glaube, da merkt man schon. Also ich will es auch nicht deine Planung kaputt machen, aber wenn man das so hört, das ist ein Western, oder? Das ist die 1A, also ein standardmäßigeren Western kannst du kaum designen. Fremder Held, Westernheld, Revolverheld kommt in die Stadt und sorgt dafür Recht und Ordnung, denn er ist auf der Seite des Volkes und nicht des Ausbeuters und am Ende schießen sie ihn um. Und es gibt ein Duell. So was, das, also mehr Western geht nicht. Und ich glaube, deswegen haben sie das auch beide notiert.
Genau, es ist sogar noch so dieses Subgenre des Smalltown-Western.
Genau, also,
es gibt ja verschiedene Western-Arten und dieses kleine Stadt wird auch terrorisiert und dann kommt der Fremde, der auch nur einen Namen hat. Also er hat Dalton, ist weder Vor- noch Nachname, er ist einfach nur Dalton. Das ist auch typisch Western. Er hat auch so diese dunkle Vergangenheit, die du schon erwähnt hast. Das ist auch idealer Western-Trope. Ja. Auch fand ich schön dieses, dass er die ganze Nacht über schwarzen Kaffee trinkt und erstmal morgens aufsteht und eine Kippe so cool, raucht.
Auch am Rauchen, ja. Überhaupt, also er als Figur. Ja,
du hast vollkommen recht. Das, vom Genre sind wir hier definitiv in einem modernen Western drin.
Ich habe mich gefragt, warum in meinen Notizen von damals so stand, es sei voll Western ist. Da habe ich nochmal, also es wird sofort klar, weißt du, dieses Setting auch, also dieser Gemischtwarenhändler, das kannst du 1:1 so in den Western setzen, ne? Der Gebrauchtwarenhändler halt Pferde von mir aus oder so. Aber man sieht das genau das. Und es macht ja auch Spaß. Also man denkt bei Adaption eines Western ins andere Setting immer so an Space Western oder so. Aber man denkt nicht daran, das irgendwie im Türsteher-Milieu spielen zu lassen. Und auch die Idee, dass er ja Star-Türsteher ist, ne? So, er ist der geilste Rauschmeißer im Land.
Das, lass uns mal kurz nochmal, ich würde 2 Schritte an dieser Stelle nochmal zurück machen, weil,
Verzeihung.
So über die Fantasy, nee, ach Quatsch, über die Fantasy-These, da müssen wir jetzt gleich mal nochmal ausführlicher sprechen.
Erstmal habe ich auch noch Hot Takes.
Sehr schön. Ich möchte erst noch über die erste Szene nochmal sprechen, weil die macht einfach schon sofort klar, was wir hier sehen werden. Der Film beginnt mit dem Shot auf den Hintern einer Frau.
Tatsächlich.
Das ist wirklich das erste Bild. Dieser Frau folgen wir dann in den Club rein, sehen da alle möglichen Sachen in diesem Club und landen am Ende auf Patrick Swayze. Und dann, also, das ist schon so fantastisch einfach, was dann passiert. Dann sieht man ein Pärchen, ein Mann legt einen 100-Dollar-Schein auf einen Tisch. Eine Frau sticht aus irgendeinem Grund mit einem Messer in den 100-Dollar-Schein, woraufhin der Mann die Frau umstößt, sie umfällt, was dazu führt, dass auf Kommando die komplette Kneipe anfängt, sich zu prügeln. Und Patrick Swayze das dann halt ganz professionell schlichtet. Und du hast halt, ohne Scheiß, man kann es nicht besser machen, in einer ersten Szene zu etablieren, worum es hier geht. Und er macht es einfach sofort klar.
Das auch, da läuft doch hier Dings, hier Crusados, oder wie sie heißen. Das sind die, die auch in From Dusk Till Dawn die Band spielen.
Genau.
Total geil. Und das ist auch ein ganz, ganz cooler Kontrast, weil da merkst du, da bist du noch nicht in dem Genre oder in dem Setting, wo nachher der Film spielt, sondern du bist noch ganz woanders. In der großen Stadt irgendwie, da ist auch noch andere Musik, weil nachher wird man Jeff Healey und die sind eher so 60er angehauchten Rock, ne? Mhm. Also du sagst es richtig, diese Szene ist unfassbar. Also wer da nicht dabei ist, weiß ich auch nicht. Natürlich, also scheiße, subtiler Sexismus, Male Gaze so, aber der Rest der Szene ist unbeschreiblich. Also das hat schon was.
Ja, also ich glaube nicht, dass das subtil ist, da reden wir auch gleich noch ausführlich darüber.
Hast du auch recht, ja.
Ich glaube, bevor wir so weiter ins Detail gehen, müssen wir erstmal diese Frage mit dem Good-Bad-Movie klären, weil das ist so die Prämisse, unter der wir diesen ganzen Film besprechen müssen. Wie stehst du zu dieser These? Also was, wenn man diesen Film googelt, ist das, was man quasi auf den ersten 50 Seiten auf Google liest, it's so bad, it's good. Wie siehst du das?
Und das hat mich ja genervt. Also deswegen sprichst du mich auch drauf an, du hast es so erwartet. Man kann sich nicht über so einen Film unterhalten, ohne dass du gleich wieder, aha, so bad, good, irgendwie so und so weiter, ne? Ich glaube ja nicht an Trash. So, ich denke, also für mich, das war ja auch der Auslöser unserer Objektiv-Subjektiv-Folge damals, ne? Also für mich ist das ein guter Film. Und ich denke, ganz ehrlich, Leute, seid doch wenigstens ehrlich. So, entweder er gefällt euch oder gefällt euch nicht. Es ist für mich kein Hufeisen, weißt du? Also ich finde ihn doch nicht schlecht und traue mich dann nur im stillen Kämmerlein drüber zu lachen. Also für mich gibt es keine Guilty Pleasures, sondern nur Pleasures, will ich sagen. Mhm. Und das hier ist für mich ein optimaler Film. Der ist fantastisch, das ist perfekt durcherzählt, das ist ein moderner Mythos. Ich liebe den, ich lache da, ich habe da Spaß, das ist geile Action, das stimmt alles. So, und dann werde ich doch einen Teufel tun, zu sagen, es ist irgendwie ein Good-Bad-Film, nur weil er solche Trash-Signale sendet. Weil irgendwie bestimmte Sachen nicht ernst genommen werden können in unserer Kultur. Also ich halte es für Bullshit. Und deswegen habe ich das noch nie verstanden. Und deswegen bin ich auch hier, um den als ernsthaft geilen Film zu verteidigen. Das meine ich jetzt völlig ernst. Und allein, dass ich das erklären muss, dass ich das völlig ernst meine, finde ich schon komisch. Also die Notion, also weißt du, der Gedanke von Trash in unserer Kultur, den finde ich irgendwie fies, weil das immer so das Gefühl vermittelt von, es gibt Dinge, die sind weniger wert, die gehören nicht in unser Kulturkanon rein. Und ich habe keine Ahnung, warum man diesen Film auf einem anderen Level bespricht als Star Wars oder die Sieben Samurai, weil er inhaltlich und von der Machart alles erfüllt, was diese Filme auch fordern. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, also das ist vielleicht einfach der Punkt, den ich machen möchte. Das ist ein fantastischer Film. Der hat das alles. So, jetzt du.
Ja, ich glaube, ich sehe das einfach, ohne dir irgendwas zu unterstellen, sehe es so ein bisschen entspannter einfach. Ich finde, das ist so oft mein Motto, ja, nimmst du halt alles nicht so ernst. Das Plädoyer, was du da gerade hältst, das höre ich sehr oft auch in Filmpodcasts. Dass halt auch Leute, das verstehe ich auch vollkommen, die halt sich sehr intensiv mit diesem Medium Film beschäftigen und dann auch in Filmen, die irgendwie, keine Ahnung, das gehobene Bildungsbürgertum als Trash ansieht oder als nicht, keine E-Kultur, dass sie dann halt die so verteidigen, indem sie sagen, ja, der Film ist gut, er hat seine Qualitäten. Und ich bin halt immer der Meinung, ich finde schon, dass er ein Good-Bad-Movie ist. Und ich habe auch, es gibt übrigens jetzt gerade eine sehr schöne Folge vom E&U-Gespräch zum unter anderem zu Guilty Pleasure, schaltet da auch unbedingt rein. Ja. Schon da, als die das besprochen haben, habe ich eine andere Auffassung von Guilty Pleasure. Ich habe Guilty Pleasures und das hier zum Beispiel würde ich als Guilty Pleasure bezeichnen.
Aber warum?
Aber was ist ja, Guilty genau, ich fühl, ich, ja genau, ich fühle mich nicht schuldig irgendeiner externen Kraft gegenüber, vor der ich mich rechtfertigen muss, dass ich diesen Film gut finde, sondern ich habe für mich selbst einen gewissen Wertekanon, den ich an Filmen anlege, die dieser Film nicht erfüllt. Und er macht mir aber so viel Spaß, dass ich da quasi über diesen Wertekanon hinwegsehe. Also er hat ein hanebüchendes Drehbuch, er ist super sexistisch, er ist phasenweise krass homophob, aber er ist halt auch sehr kompetent gemacht. Und er ist so, ich rechne diesem Film einfach sehr an, dass er sich selbst ernst nimmt, dass er eine richtig gute Faustkampf-Choreografie hat, dass er Regeln etabliert, die total hanebüchend sind, aber diese Regeln nimmt er ernst von vorne bis hinten und bleibt darin konsistent. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen. Ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, weil ich den als Kind habe ich den nie gesehen, Der dunkle Kristall. Und der Film wird von allen geliebt irgendwie. So ein Jim Henson Puppen-Fantasy-Film aus den 80ern. Und ich habe den geguckt und ich war richtig wütend, weil der Film irgendwie so nach einer Stunde sind irgendwie die Protagonisten in die Ecke getrieben und auf einmal fängt die Protagonistin an und fliegt mit dem anderen Typen davon. Und er so, wieso kannst du fliegen? Und sie so, ja, ich bin ein Mädchen, wusstest du nicht, dass Mädchen fliegen kann? Und das ist halt so, das ist eben nicht Konsistenz. Da wird halt plötzlich was aus dem Hut gezaubert, was nie irgendwie etabliert wird. Und das macht der Film halt nicht hier. Der ist total hanebüchend, aber er macht halt von Anfang an die Regeln klar und die zieht er bis zum Ende durch. Und das ist sowas, was ich ihm total hoch anwerte, so dass es, ja, er ist halt gut gemacht und deswegen ist er gut, aber er hat Aspekte, die ich eigentlich nicht gut finde an Filmen. Und das macht für mich persönlich das Guilty Pleasure darin aus. Also ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem, ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich sage, ich mag Roadhouse, aber ich sehe halt mir gegenüber selbst, dass ich meinen eigenen Standard hier zurücksetze, aber ich sag halt zugleich auch, ja, ich nehme es halt nicht so ernst.
Okay, mehrere Sachen dazu. Also klar, ich stimme dir erstmal zu. Es gibt überhaupt keine Entschuldigung für Sexismus, Homophobie im Film und so weiter. Das muss man auch thematisieren, ganz wichtig. Aber ich glaube, darüber reden wir hier nicht. Weil das hat nichts mit Guilty Pleasure zu tun. Denn Filme, die in unserem Kanon als Meisterwerke anerkannt werden, die sind viel sexistischer und viel homophober. Der Pate, Taxi Driver, was du möchtest. So, ne, das ist offenbar nicht das, worum es hier geht. Um diesen Wertekanon geht es hier nicht, sondern es geht darum. Also ich würde es auch alles gerne entspannter sehen, aber ich kann nicht, weil sehr viele Filme, ich würde fast sagen alle Filme, nein, aber ein großer Bestandteil der Filme, die ich mag, an denen ich Freude habe, an denen ich mich tief beschäftige, nicht viel reinlese, wird einfach nicht anerkannt als Teil eines Kanons oder einer vernünftigen Kultur, die sich mit Filmen auseinandersetzt. Das ist alles Trash, das ist minderwertig. Ne? Also ich kann alle Maßstäbe, alle Argumente, die in einer noch so hochtrabende Filmanalyse an der Pate angelegt werden, die kann ich genauso mit Resident Evil 4 verteidigen und kann sagen, es ist ein Meisterwerk. Ich kann dir zeigen, wie da, weißt du, wie da thematisch, also ich kann dir zeigen, was du möchtest. Das von Center Framing, Symmetrie, geile Bilder und die Musik, die Charaktere haben einzelne Themen, alles da. Ne? Es gibt Klammern, die geschlossen werden. Wunderbar, so, aber das glaubt mir keiner, einfach weil es als Trash verschrien ist, weil ja in dem Fall Videospielverfilmung keine hohe Kunst sein können. Und hier so ähnlich. Wenn da irgendwie Patrick Swayze jemanden auf die Fresse haut, dann kann es keine Kunst sein. Und das nervt mich. Und deswegen würde ich es gerne entspannt sehen, aber ich werde nicht gelassen. Weißt du, es ist immer kontrovers. Wenn ich sage, das ist mein Lieblingsfilm, es ist immer kontrovers. Und das, ich finde, das sollte es nicht sein. Also ich sollte den nicht auf einem anderen Level sehen als Die Sieben Samurai. Die Storys sind sich sehr ähnlich auch, ne?
Ja, das kann ich verstehen. Also mir ist es tatsächlich einfach egal, was Leute dann denken, wenn ich sage. Aber ich kann deinen Zorn verstehen.
Es ist ein Problem dafür in unserer Kultur, Popkultur. Also das ist, mehr will ich auch gar nicht sagen. Ja.
Ich verstehe es auch vollkommen. Ich hab zum Beispiel, ich versuche mich aus jeder Star Wars Diskussion rauszuhalten, weil das ist so anstrengend einfach. Und manchmal passiert es mir wieder, dass ich auf, also ich habe zum Beispiel irgendwie vor einem halben Jahr oder so oder einem Jahr mal den Fehler gemacht, nochmal zu sagen, dass ich Episode 8 gut finde.
Das ist der beste Film aller Zeiten, das tut mir leid.
Ich finde ihn halt auch echt gut, also weil es einfach ein guter Film ist, was halt meiner Meinung nach viele Star Wars Filme nicht sind. Und
absolut.
Dafür habe ich aber auch so viel Hass geerntet und Leute, die mir jahrelang gefolgt sind, haben mir entfolgt und so. Und ich dachte so, das ist mir halt alles nicht wert. Weißt du, das ist mir egal. Das
ja,
ist
aber ein
so.
Klima wäre doch
ich nehme es halt alles nicht so ernst.
Es wäre doch besser, ein Klima zu haben, wo du das äußern kannst, wo nicht zweimal
verlieren musst,
ob Star Wars 8 ein geiler Film ist, ob du das öffentlich sagen kannst. Ich meine, wir sind dann noch die Spitze des Eisbergs, weil wir sind weiße, privilegierte Cis-Dudes so. Wir
können
einfach sagen.
Auf jeden
so. Fall. Also, ne, für uns ist die Anfeindung noch mal niedriger. Ich finde, man sollte da gerade für eine Kultur kämpfen, in der das viel offener ist. Eben nicht, ne, wir hatten eben Aristoteles, nicht sich von diesem Kulturkanon irgendwie blenden lässt. Der sagt nur, Drama ist irgendwie das Ding, ne? Und das finde ich gerade an so einem Film sehr beispielhaft, weil sich niemand traut, den irgendwie als geilen Film zu bezeichnen, sondern nur als good bad. Ich meine, weißt du, auch die Argumente, die da kommen, also ich rede mich jetzt schon wieder in Rage, ne? Aber zum Beispiel, einer der Hauptkritikpunkte an dem Film ist ja quasi das Overacting. Er war ja auch irgendwie, alle Schauspieler waren nominiert für irgendwie die Goldene Himbeere und so weiter, ne?
Also, ja, die kann man auch nicht ernst nehmen.
Ganz ehrlich, Acting ist das, was man daraus macht. Im Theater. Also ganz viele Leute, die vom Theater zum Film kommen, die werden dir sagen, dass sie am Anfang gescholten werden, weil sie zu sehr overacten. Und im Prinzip ist es ja, weißt du, es ist nicht mehr als das. Verschiedene Medien erfordern verschiedene Grade oder verschiedene Stile von Schauspiel. Und verschiedene Filme erfordern das auch. Also ein Stummfilm zum Beispiel, um das ganz krasse Beispiel zu nehmen, arbeitet ganz anders mit Mimik und Gestik zum Beispiel, ne? Und verschiedene Genres arbeiten auch mit unterschiedlichem Schauspiel. Eine gute Schauspielerin muss sich darauf einlassen. Und wenn ein Film wie Roadhouse ein bestimmtes Schauspiel erfordert, dann finde ich das auch nicht peinlich oder overacted. Sondern ich finde es genau richtig und wichtig, dass Patrick Swayze besonders cool seine Zigarette irgendwo ausdrückt. Das gehört zur Rolle. Das ist ein Western. Im Western haben die es auch nicht anders gemacht, ne? Und dann finde ich es gerade noch bemerkenswert, dass es hier so gut gemacht ist. Das ist kein Kennzeichen des Good, Bad, Guilty Pleasure Films für mich.
Ja, ich glaube, du hast das vorhin schon angedeutet. Wir sind da eigentlich nicht weit auseinander. Ich sehe das alles ganz genauso. Ich habe einfach ein anderes Vokabular, würde ich sagen. Aber im Grunde sage ich auch, das ist ein guter Film. Er hat so Punkte, die sehe ich als problematisch an. Aber in dem, was er macht, ist einfach so gut, dass auch diese Punkte, die mich ein bisschen stören, dahinter verblassen einfach. Und
das freut mich zu hören.
Genau. Jetzt, wo wir das geklärt haben, erzähl uns mal bitte, warum der Film Fantasy ist.
Okay, Western haben wir jetzt ein Häkchen dran, ne?
Genau, also finde, das ist einfach unproblematisch. Western, klar, das ist ein moderner Western. Das ist so wie Drive ein moderner Western, das ist auch das hier ein moderner Western. Ich
meine, der letzte Punkt auf meiner Westernliste ist natürlich noch Sam Elliott, ne? Der, also wie du sagst schon, Butch Cassidy ist ja drin, Tombstone ist ja drin, in Lebowski spielt er einen Westernhelden, in The Hero jetzt vor ein paar Jahren, also der ist so der prototypische Cowboy irgendwie, wenn du, also wenn, genau, wenn du Clint Eastwood nicht kriegen kannst, dann nimmst du dann nimmst du Sam Elliott so gewissermaßen.
Und Sam Elliott hat schönere Haare.
Ich liebe Sam Elliott. Sam Elliott hat alles schöner. Also Sam Elliott ist einfach der schönste Mensch. Das tut mir leid. Hast du ihn in
Also Dings, der junge Clint Eastwood, der sah schon verdammt heiß aus.
Der war schon sexy, aber vielleicht macht auch da die politische Einstellung. Nein, ich weiß nicht.
Also, ja, verstehe.
Kennst du Sam Elliott und Grace and Frankie? Also Grace and Frankie, egal der Serie, wo so alle alternden Schauspieler nochmal auftreten.
Hab ich nie gesehen, nee.
Also ist total witzig, weil halt die beiden Hauptfiguren sind halt so im Dating-Game und immer wenn sie jemanden neuen kennen, dann ist es halt ein Cameo von irgendeinem alternden Hollywood-Schauspieler. Total großartig. Und da, also Sam Elliott immer noch fantastisch, super sexy. Egal. So, das war der Themenkomplex Western, nicht wahr? Mhm. Dann machen wir jetzt den Themenkomplex Fantasy und ich möchte direkt am Anfang nochmal Christopher grüßen, mit dem ich neulich diese Fantasy-Diskussion hatte und wir uns überlegt haben, was eigentlich Fantasy ist. Also erstmal, wenn wir uns einfach nur annähern, dann hat der Film ja übernatürliche Elemente, sag ich mal. Also es gibt dieses Element, wo am Anfang so, also überhaupt erstmal, dass er eine Art von legendärem Superheld ist. Weißt du, er könnte auch Ritter oder Samurai sein, das haben wir schon geklärt. Mhm. Und er hat eben die Fähigkeit, oder es geht dieses Gerücht, er kann jemandem die Kehle aus dem Hals ziehen oder so. Also, ne, das ist einfach so ein Spezial-Move, so ein übernatürliches Element offenbar, den er drauf hat. Das aber, wie du sagst, die Geschichte total als solches anerkennt. Und das ohne jetzt große.
Es geht noch weiter. Also ich möchte sogar noch einen Schritt weiter. Allein schon die Tatsache, dass er weltberühmt ist, ist halt in einem 1989 total mysteriös. Wie funktioniert das? Weil es gab noch kein Internet. Gibt es eine Türsteher-Rangliste? Gibt es irgendwie das Türsteher-Magazin, so, wo drin die besten Türsteher aufgelistet werden? Vielleicht haben Türsteher sogar irgendwie ein kollektives Bewusstsein oder irgend sowas. Also es gab halt einfach noch nicht die Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ja, genau, das meine ich halt. Das ist so, er klärt das ja auch nie auf, sondern es wird einfach als gegeben angenommen, er ist der berühmteste, weltbeste Türsteher, außer vielleicht noch Wade Garrett, der Türsteher-Legende, der Mentor, was ja auch so ein typisches Fantasy-Element ist, was damit reingebracht werden.
Dann gehen wir jetzt weiter. Ich mache dann direkt das große Fass auf, klar? Also anderes Fantasy-Element ist diese Heldenreise. Es ist ein Mythos. Dieser Film erzählt Mythologie, genauso wie Star Wars und die Sieben Samurai. Das sind die beiden Beispiele, die ich mich für die Sendung festgelegt habe zu bringen. Genau das machen. Es ist ein Monomythos im Campbellschen Sinne irgendwie. Kann man alles googeln so. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sag dir, das ist nicht nur Fantasy, sondern es ist ein besonderes Subgenre von Fantasy. Das ist ein Superheldenfilm. Und auch das will ich jetzt gerne, ne, da sind wir mit der Weltberühmtheit schon fast genau dabei. Auch da, also, das basiert auch mit dem Gespräch mit Christopher, auf dem Gespräch mit Christopher, was ich neulich hatte, wo wir dann am Ende gesagt haben, ja, alles Mögliche ist Superheldenfilm, aber dazu gleich. Also, ich frage dich zum Beispiel, ne, was ist der Unterschied zwischen einem Superheldenfilm und sowas wie Stirb langsam? Weil ich meine, hast du auch eine sehr kompetente Hauptfigur, die Dinge tun kann, die sonst niemand tun kann. Hm. Aber der Unterschied ist, es wird im Film nicht thematisiert. Im Film ist John McClane ein normaler Dude. So. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ein Superheldenfilm, in einem Superheldenfilm wird das Thema Macht verhandelt. Und ganz runtergebrochen ist es der Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und das ist, wenn wir es uns angucken, ist genau das, was hier passiert in diesem Film. Patrick Swayzes Figur Dalton weiß, dass er übermächtig ist. Er weiß, dass er, wenn er will, unmenschliche Kräfte entwickeln kann. Und er hadert damit. Das ist die dunkle Vergangenheit, die wir angesprochen haben. Er hat in seinem Affekt, ist er mal zu weit gegangen, hat jemanden umgelegt. Und er hat Angst, dass ihm das wieder passiert, ja? Und das ist die klassischste aller Superheldenerzählungen, die wir kennen aus unserer westlichen Kultur. Das ist präzise das, da wird Macht verhandelt. Und das finde ich so bemerkenswert. Weißt du, ich habe ein paar Podcasts zur Vorbereitung, weil es gibt einen amerikanischen Podcast, den ich gerne höre, Pretty Much Pop, der über Popkultur redet. Die haben eine Folge zur Hero's Journey gemacht, letztes Jahr, glaube ich. Und da watschen sie auch irgendwie den Film so ab, weil sie sagen, ja, Patrick Swayze ist am Anfang badass, ist am Ende badass, der macht keine Charakterentwicklung. Und ich finde, das verkennt einfach den Punkt, weil er macht eine ganz klare Entwicklung. Er hinterfragt sich selbst, er lernt was über sich selbst und er geht über seine Grenzen. Das ist der klassische Superheldenfilm und das ist genau das, was hier passiert. Das finde ich absolut magisch, das in diesem 80er-Jahre-Türsteher-Setting zu haben. Weißt du, was ich meine? Ich kenne das aus Star Wars, ich kenne das aus Spider-Man von mir aus, aber ich kenne das nicht aus dem 80er-Jahre-Türsteher-Milieu. Und das finde ich das Magische an diesem Film. Das finde ich auch das Magische an der Figur. Das ist Fantasy, das ist Superheld. Langer Monolog zu Ende.
Nein, das ist super. Ich liebe dieses Plädoyer, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe das viel basaler verstanden als Fantasy eben, dass der Film in einer Welt spielt, die es nicht gibt. Und ich habe auch in einer Stelle gelesen, das ist quasi wie True Blood. Und True Blood hatte so den Aufhänger, das ist das echte Leben, nur dass es Vampire gibt. Und dieser Film ist, es ist das echte Leben, nur dass es eine Welt ist, in der eben mal Clubmanager aus Missouri durchs halbe Land fliegen, um den weltbesten Türsteher für sich zu engagieren. Übrigens, auch sein Gehalt ist halt Fantasy, das finde ich so super. Er kriegt $5,000 Vorschuss und $500 pro Nacht, das heißt, er läuft da locker mal mit $10,000 im Monat raus, zahlt übrigens $100 Miete. Wow, ich sollte Türsteher werden.
Zumindest in der Welt. Und ich finde, es eine schöne Fantasy-Welt. Also, ne, einfach sich zu überlegen, Türsteher sind Stars, der Rest ist gleich. Also.
Ja, es ist genau. Genau so ist es halt. Ja, es ist auch, es wird ja später nochmal mit Wade Garrett wiederholt. Das ist halt so, Wade Garrett kommt dann also, oh, die Türsteher-Legende. Das meine ich halt mit konsistent. Der Laden, der wird einmal am Abend zur Tonne gekloppt, das Double Deuce. Die müssen jeden Abend neues Mobiliar kaufen. Das heißt, es kostet unglaublich viel Geld. Aber der Film begründet das. Am Anfang sagt, als hier der Chef, ich habe den Namen gerade vergessen, Dalton engagiert, sagt er, ja, ich bin kürzlich zu ein bisschen Geld gekommen und das möchte ich jetzt investieren und den Laden auf Vordermann bringen. Und damit haben wir einen Satz, mit dem der es begründet. So, ja, wir müssen uns nicht mehr Gedanken um Geld machen. Der Typ ist halt irgendwie schweinreich und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, dieses Double Deuce aufzuziehen und das zieht er dann gnadenlos durch. Das sind einfach so schöne Elemente. Das ist halt so Low Fantasy, dass es halt ein Element gibt, was es in unserer Welt nicht gibt, was hier durchgezogen wird.
Und dann ist völlig klar, wen heuerst du an, um deinen Laden auf Vordermann zu bringen? Ein Jedi. Weißt du, also
ja, definitiv.
Das ist absolut also durchgezogen.
Ich hatte noch an einer Stelle gelesen, dass es total unrealistisch wäre, dass so ein kleines Kaff so einen Riesenclub, der auch immer brechend voll ist, beherbergen kann. Da muss ich energisch widersprechen, weil ich hier in Hessen auf dem Land aufgewachsen bin und das Prinzip der Dorfdisco mir sehr gut bekannt ist. Da gab es auch Discos in kleinsten Orten, wo dann halt einfach die Leute von 50 Kilometer Umkreis teilweise angefahren sind, um dahin zu gehen. Und das waren so Großraumdiskos. Also das ist für mich überhaupt kein Fantasy-Element, sondern das ist wieder Teil unserer reellen Welt.
Als jemand, der ständig in einer der drei Großraumdiskos am Herforder Hauptbahnhof war. Also ich will sagen, als Dorfdisco-Gänger oder Ex-Gänger kennst du auch den klassischen Dialog. Wer kommt am Wochenende? Alle. Ja. Also, ich finde auch, das gibt es. Also auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist für mich ein absolut realistisches Element.
Für mich auch.
Was ich an dem Film noch sehr mag, ist, wie unglaublich 80er er ist. Er ist so in den 80ern so verwurzelt. Das fängt schon so damit an, dass ich eben schon sagte, dass der Film nicht subtil ist. So, der fängt halt an mit einem Shot auf den Arsch einer Frau, weil es ihm halt auch um, ich sage mal, niedere Instinkte geht. Und so wenig subtil wie der Film waren halt auch die 80er. Und die ganzen Leute tragen Frisuren, die sofort aus den 80ern stammen könnten. Außer vielleicht Wade Garrett mit diesem, wie er sich so toll so einen Zopf macht immer. Merkt schon, ich habe da einen leichten Crush auf ihn.
Zu Recht, völlig zu Recht. Toller Typ, ey. Ja. Wahnsinnstyp, ehrlich. Ich liebe Sam Elliott.
Sehr schön, genau. Sehr schön ist noch wiederum das Haar von Dalton selbst. Ist halt so, er hat auch so eine Mähne, aber die ist so mega eingesprayt, dass er halt super sich prügeln kann stundenlang und seine Frisur sitzt immer noch perfekt, was für mich auch so absolut 80er ist. Auch sehr schön ist dann, dass er seinen Kaffee trinkt. Also er trinkt die ganze Nacht über Kaffee, sagte ich schon. Und der Barmann fragt ihn, ob er seinen Kaffee verbleit oder unverbleit will. Und das ist halt auch sowas, was man heutzutage einfach nicht mehr versteht, weil deswegen habe ich es halt vorhin auch vorgelesen. 1989 wurde der Katalysator zur Pflicht, so, weil man davor halt verbleites Benzin hatte, was super ungesund war. Und das wird hier halt eben für Metapher für Koffein benutzt. Und das ist, wie gesagt, auch so ein typisches 80er-Ding. The most 80s thing ever ist ja wohl der Monster Truck.
Ja, Hammer. Diese fetten Reifen, unfassbar. Die teuerste Szene des Films auch, nicht wahr?
Ja, ich fühle mich auch sofort so in ein Colt für alle Fälle zurückgeworfen, wenn ich diesen Monster Truck sehe. Es ist der Hammer.
Aber auch der erfüllt ja einen narrativen Zweck. Damit zeigt, ne, der Antagonist sein Geld und seine Macht und damit ist niedergefahren. Also ich bin Fan.
Ja.
Also ich würde sagen, 100%ig. Diese 80er Marker, das ist ja, das ist was, das kannst du eigentlich nicht bewusst machen, oder? Also ich finde es so bemerkenswert, das ist ja mehr oder weniger Zufall, was so ein bisschen überliefert wird. Hm. Also du kannst nicht 2019 als Vergleich einen Film machen, der die 10er Jahre total einfängt. Das bildet sich jetzt erst gerade so raus. In den nächsten 10, 20 Jahren werden wir wissen, was ist 2010er. Deswegen finde ich es noch umso bemerkenswerter, wenn du einen Film hast, der das so krass einfängt, der dann so an der Speerspitze dieser Entwicklung irgendwie ist. Also, ja, ich weiß nicht, welche Filme wir als besonders 2010er begreifen werden. Her vielleicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja.
Na, wobei Her ja auch schon Science Fiction ist, aber es ist ein sehr gutes Beispiel, weil er in seiner Art von Science Fiction sehr in den 2010er
komplett, also das ist so, ist, ja. Da fällt mir jetzt als erstes ein. Ich habe jetzt nicht lange drüber nachgedacht, was ich noch nennen würde, aber ich glaube, das ist ein Film, da würden wir in 20 Jahren sagen, der ist seit 2010er. Es ist aber auch gemutmaßt, genau, das ist der Punkt. Also ich glaube nicht, dass man sich in den 80er hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen ganz besonders 80er-mäßigen Film. Ne? Mhm. Das ist ja eher was, was wir in der Retrospektive zuschreiben.
Das ist ein super spannender Punkt, da muss ich mal länger drüber nachdenken. Ja. Was der Film aber auf jeden Fall bewusst gemacht hat und was ich sehr schön finde, ist, wie er es schafft, mit der Kleidung der Kundschaft den Wandel des Double Deuce zu symbolisieren. Weil am Anfang, wenn das Double Deuce noch so ein Drecksloch ist, dann haben wir da nur so Leute, die aussehen wie Trucker und Huren und, keine Ahnung, runtergekommene Kassiererinnen und Barmänner aus irgendwelchen Diners oder so. So laufen die Leute da alles rum. Und je mehr Dalton dann den Laden auf Vordermann bringt, desto mehr wandelt sich das Publikum und sie sehen plötzlich alle aus, als würden sie aus einem Wham! Oder Modern Talking Video kommen und tragen so Poloshirts und Polunder und das ist auch einfach ein sehr 80er Moment, aber ein sehr bewusster Moment und einfach ein schönes visuelles Mittel, um die Narration zu unterstützen.
Ja, aber das ist doch, also das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Western-Element, oder? Weil, also Dalton kommt da rein, ist also egal, wie du Dalton als Charakter findest, du stellst dich auf seine Seite. Er macht das Richtige, weil ne, er kommt da rein, er ist der straighte Typ, hier gibt's keine Drogen, hier wird nicht gebumst auf der Arbeit. Und er stellt sich halt, ne, er stellt sich auf die Seite des kleinen Mannes, so, er ist immer auf der Seite der Ausgebeuteten. Also es ist ganz klar, du bist quasi für Dalton, er baut es auch so um, dass es am Ende ein cooler Ort ist, egal wie sehr du Eskalation magst, irgendwie, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Western-Element, um ganz klar zu machen, der Westernheld ist auf der Seite von Recht und Ordnung, ganz egal, was das Gesetz sagt oder so.
Ja, apropos, was sagt das Gesetz? Wo ist denn die Polizei in diesem Film?
Im Western, also das ist genau das. Ich glaube, das ist das ultimative Western-Element, das wir noch nicht hatten. Es gibt keinen Polizeistaat und niemanden, der dazwischen funkt, sondern es ist alles ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will auch Selbstjustiz nicht verromantisieren, aber du weißt, was ich meine. Mhm.
Es ist halt dieses The Final Frontier-Image.
Genau, da gibt es niemanden, der für Recht und Ordnung sorgt, außer die Türsteher. Und ich glaube, das gehört zum Worldbuilding des Films. Das hat mich auch null gestört während dieser Geschichte, weil es irgendwie dazugehört.
Ich finde es nur amüsant, wie halt, also es explodieren mehrere Häuser, wiederholt erwähnt, ein Monster-Truck fährt durch ein Autohaus, durch zwei riesige Glasfronten. Es ist einfach so eine unglaublich tolle Szene. Schaut sie euch an. Es werden mehrere Leute stark verletzt. Es wird einem Mann die Kehle rausgerissen und es taucht nie die Polizei auf. Erst am Ende, wenn dann der Oberschurke, der auch auf einem quasi auf einer Farm wohnt, um wieder im Western-Genre zu bleiben, so einem großen Anwesen.
Der hat dann auch so Trinkwasser im Western wahrscheinlich, das wäre so das Äquivalent.
Erst als der ermordet wird, dann taucht die Polizei auf, um zu gucken, was ist hier passiert. Da ist dann der Marshall endlich eingetroffen. Aber das ist ja auch so quasi ein Zeichen, dass der die ganze Zeit in der Tasche hatte, weil er kann halt machen, was er will und die Polizei kommt nicht und erst, wenn ihm was passiert, dann taucht die Polizei auf.
Eben, denn er ist der Staat, er kontrolliert das, er ist korrupt und so weiter. Es gibt sogar diesen einen Moment, wo es explizit genannt wird, ne, wo irgendjemand zu Dalton sagt, ich habe gehört, du bist hier der neue Sheriff oder der neue was auch immer. Ne? Also Clara kannst du es eigentlich gar nicht machen. Ich weiß nicht mehr, wer oder in welcher Szene das war, aber es wird genau so thematisiert.
Hast du Gedanken zur Action, wie der Film seine Action inszeniert?
Wir sind ja nun beide nicht nur Ex-Philosophie-Studenten, worauf wir noch hinauskommen müssen, sondern wir haben ja auch beide eine Verbindung zu Martial Arts, sage ich mal, ganz grob. Und also ich finde...
Also ich praktiziere Capoeira. Was ist deine Verbindung?
Ich war mal aktiv. Ich habe einen rot-schwarzen Gürtel im Taekwondo. Also war auch durchaus auch so, aber schon lange Jahre nicht mehr. Also ich bin auch bei weitem nicht in der Form. Aber also ich weiß, worauf es irgendwie ankommt. Also ich sehe diesen Film und denke mir, das ist ein verdammt guter Martial Arts Film, würde ich nur sagen. Also es wird wahrscheinlich Mixed Martial Arts am ehesten praktiziert. Und das alles, also handgemacht, hast du schon gesagt, weil es gab keine Stunt-Doubles, also auch schon einfach Respekt, was Swayze und Co. sich da, also auch diese Parcours-Szene, wo er auf den vom Dach auf das Auto springt und so weiter.
Wahnsinn.
Also mir macht das Spaß, das ist irgendwie nah dran, das fühlt sich alles sehr echt an. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass er mit zusammengeflickt werden musste. Das ist für die Genre des Prügelfilms irgendwie ein cooles Beispiel. Also ich weiß gar nicht, worauf ich gerade hinaus will, aber ich brainstorme gerade, was mir an dieser Action so gefallen hat.
Sie ist erstmal gut inszeniert. Sie ist so... Das meine ich, ja. Also es gibt ja dieses schon wirklich legendäre Video von Every Frame a Painting, wo er halt zeigt, wie man Action nicht schneidet, wo man halt immer auf den Punch schneidet, um zu kaschieren, dass die Leute es nicht können. Das hat der Film hier einfach nicht nötig, weil die Leute wissen, wie man kämpft. Das heißt, die Kamera ist relativ ruhig, sie hält lange Takes und die Leute machen ihre Choreografie und können sich halt echt prügeln. Und das sieht man und das sieht richtig gut aus. Wir beide sind uns zwar einig, Western ist, glaube ich, unstrittig, aber es ist ein Fantasy-Film, da sind wir uns einig, aber das dürften meist nicht sehen. Jedenfalls, was sie meistens so sehen würden, ist, dass es ein Action-Film ist und da ist er auch sehr effektiv, so, weil er nimmt sich eben die Elemente, die ein guter Action-Film haben sollte. Er hat hier Star-Power, er hat charismatische Protagonisten, er hat bekannte Handlungselemente, das ja auch typisch ist, dass er einfach bestimmte Tropes folgt, um uns ein vertrautes Korsett zu geben, innerhalb dessen wir dann in regelmäßigen Abständen gute Action-Szenen serviert kriegen. Und das macht er einfach sehr, sehr gut. Außerdem, alles, was Feuer fängt, explodiert sofort, was super ist.
Ich fand übrigens noch spannend, habe ich mir noch notiert, welchen Sonderstatus Schusswaffen haben. Also wenn da jemand einen Pistolenschuss abgibt, ne, das ist eben anders als in vielen anderen Actionfilmen, dann hält der ganze Raum inne und es ist auf jeden Fall eine Demonstration von Macht und was Besonderes. Ne? Das fand ich auch nochmal bemerkenswert, dass ein einzelner Pistolenschuss eben so viel auslöst, dann im Showdown am Ende ja nochmal sowieso.
Ich würde gerne über die Charaktere reden. Und zwar natürlich zuallererst über Dalton. Da habe ich auch wieder ein wunderschönes Zitat. Dalton ist cooler, es ist so der Chef-Türsteher, zumindest in dieser Welt, weil Dalton einen Türsteher zu nennen wäre, als würde man Moses einen Wetterfrosch nennen. er ist halt der ideale Türsteher. Er ist einfach perfekt. Ja. Und da fange ich jetzt an, so nitpicky zu werden, aber es ist einfach wunderschön. Es gibt so eine Szene, in der er einen Gebrauchtwagen kauft, um seinen kostbaren Mercedes nicht kaputt gehen zu lassen, den er immer versteckt, bis auf die letzte Szene dann plötzlich. Und als er diesen Gebrauchtwagen kauft, ist das Einzige, was er checkt, ob die Scheinwerferdeckung funktioniert. Das las ich halt, ich hab's einfach gefeiert. So, er macht keine Probefahrt, er guckt nicht, ob der Motor funktioniert. Das Einzige ist so, funktioniert die Scheinwerferabdeckung?
Dann merkst du, was so, ja. Ist,
ne? Genau. Aber vielleicht ist es auch so, dass er so eine gewisse Intuition hat, dass wenn das funktioniert, dass ein gutes Auto ist und dass diese Intuition ihn auch so gut in seinem Job macht. Was ich wiederum sehr toll fand, ist dann, wenn er Ersatzreifen kauft, weil er eben schon genau weiß, dass die Leute ihn so hassen werden, dass sie ihm die Reifen ständig zerstechen, so dass er sich schon mal so einen Vorrat an Ersatzreifen besorgt, um dann immer sein Auto wieder fit machen zu können, wenn er nach der Arbeit zu seinem Auto kommt und schon wieder platte Reifen hat. Und genau dieses intuitive Moment tritt noch einmal auf, wenn er einfach mal sein Zimmer über der Scheune mietet, bevor er überhaupt gehört hat, was der Preis ist. Okay, ich meine, er kriegt halt auch $10,000 im Monat, von daher ist er denkt sich wahrscheinlich, egal, kann ich mir sowieso leisten. Aber es ist einfach so schön, dass er so, ich nehm's. Und was wollen sie dafür? Das ist jetzt nicht die beste Verhandlungsposition, möchte ich mal behaupten.
Aber wozu auch, ne? Und ich meine, ja, er kann sich ja verleisten, irgendwelchen Leuten in der Bar einfach das Zeug zu bezahlen, weil er ist ja der geile Ficker. Ich weiß nicht, also... Ich glaube, den Punkt, den ich machen möchte, den habe ich schon stark gemacht. Er ist super cool und überzeichnet und übertrieben cool, aber eben nicht nur cool. Ich mag, dass er diesen Konflikt hat, ne? Und die hat vor allem mit, der Konflikt hat mit seiner übermenschlichen Macht zu tun und wie er damit umgeht. Und da kommen wir fast zum nächsten wichtigen Punkt, den man bei Dalton noch machen muss, denn ne, seine Reise ist auch eine, die einer Selbstfindung. Denn er ist ja ein Pazifist im Krieg, gewissermaßen. Er hat diese Ideologie und er ist auch Philosoph. Denn wenn es einen Film da draußen gibt, der mir gezeigt hat, dass man es auch als ehemaliger Philosophiestudent zu etwas schafft, zu etwas bringen kann, dann ist es ja wohl Roadhouse.
Ja, ja. Damit habe ich meine größten Probleme, möchte ich sagen.
Genau, die Frage ist, was machen wir daraus?
Ich möchte erstmal meinen Tribut zollen, indem ich die größten philosophischen Weisheiten, die er von sich gibt, hier rezitiere.
Oh, einen weiß ich auf jeden Fall schon.
Nobody ever wins in a fight.
Genau den. Weil gefragt, ob er schon mal einen Kampf gewonnen hat.
Hammer. Pain don't hurt. I want you to be nice until it's time not to be nice. Das wirft so viele Fragen auf, das ist unglaublich.
Ist eine Weisheit.
Sehr schön ist auch, denn Doc fragt ihn, your file says you've got a degree from NYU, Entschuldigung. What in? Philosophy. Oh, any particular discipline? No, not really. Man's search for faith. That sort of shit.
Da habe ich mich auch gefragt, hat er irgendwie dann geil Thomas von Aquin gelesen und Spinoza so? Also ist er irgendwie so Religionsphilosoph?
Exakt. Das ist halt, da kommt mein Problem ins Spiel. Weil erstens, Glaube ist halt keine Philosophie, sondern Philosophie ist genau der Unterschied zwischen Glaube. So, du lernst quasi im Grundstudium Philosophie, dass es halt drei Begründungsfehler gibt und einer davon ist das Dogma. Und Glaube ist halt Dogma. Und das andere ist halt genau das Ding, dass, nee, du darfst gleich. Ja. Lass mich kurz nur noch den Satz zu Ende sagen. Er droppt halt immer diese wundertollen, ist auch ein tolles Wort, diese tollen Lines droppt er die ganze Zeit, aber er begründet sie halt nicht. Und Philosophie ist Begründung. Philosophie ist nicht zu sagen, pain don't hurt, sondern erstmal per Definition tut Schmerz weh. Das ist genau die Definition von Schmerz, dass sie weh tut. Aber wenn du halt sagst, es don't hurt, dann musst du eine Begründung liefern. Und selbst Heidegger liefert Begründung. Sie sind total bekloppt, aber er liefert Begründung. Und das macht er halt nicht. Und deswegen finde ich, er ist ein sehr schlechter Philosophieabsolvent. Aber jetzt darfst du erstmal, bevor ich sage, warum das nicht schlimm ist.
Ich stimme dir völlig zu. Er ist kein guter Philosophieabsolvent. Aber erstens, also zwei Dinge. Erstens, weißt du, man macht in der Philosophie auch eine Menge Geschichte der Philosophie. Vielleicht hat er wirklich Spinoza gelesen, hat sich mit Glaubensfindung befasst. Zweitens, wir wissen auch, dass der allergrößte Teil der Philosophiestudenten, nicht gegendert, genau so ist. Wenn sie gefragt werden, was sie machen, sagen sie, ja, ich befasse mich mit den großen Fragen des Lebens. Und die interessieren sich einen Scheiß für Begründung.
Das war der Punkt, wo ich meinte, es stört mich nicht, weil ich habe es halt auch genauso erlebt. Ich erinnere mich noch zu gut, dass ich in so einem Logikseminar saß mit, also ich habe noch Magister studiert, wo du wirklich das studieren konntest, was du wolltest. Du durftest halt die Seminare besuchen, die du machen wolltest. Und ich saß in diesem Logikseminar mit 5 anderen Studierenden. Und der Dozent, er war nicht gut und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum es nur 5 oder 6 Leute in diesem Seminar waren. Aber er stand halt da vorne und hielt einen leidenschaftlichen Rant darüber, dass die Leute ja alle in Buddhismus reinrennen, aber so wichtige Sachen wie Logik nicht machen. Und das ist halt, Dalton ist halt genauso einer, der sich das Buddhismus-Seminar reinzieht und dann halt daraus so Sachen mitnimmt wie Nobody ever wins in a fight, aber halt Grundlagen der Argumentationstheorie nie besucht hat. Das ist sehr schön. Und dann finde ich auch so, das war halt auch während meines Studiums so ein Running Gag, dass du eben als Philosoph oder Philosophiestudent wirst halt Taxifahrer. Okay, er ist halt Türsteher geworden und er findet es sogar gut, weil Doc fragt ihn noch, warum er denn Türsteher geworden ist und er sagte, I guess I was lucky. So, und es ist, ja, von daher, da hat er wieder einen sehr realistischen Punkt gefunden.
Ja, absolut. Gut, dann haben wir den Punkt des Philosophiestudiums auch hinreichend. behandelt.
Ja. Damit sind wir schon so richtig tief drin in der Frage, worum geht's wirklich?
Ich habe das meiste schon abgefeuert, aber du hast noch ein paar Theorien dazu.
Genau, ich habe ein paar echt schöne Analysen gelesen. Eine davon, die ich hier unbedingt präsentieren muss, ist, dass Roadhouse ein Symbol für den postmodernen Mann ist. Und die fand ich richtig gut, aber ist echt schön. Weil ein klassisches Bild von Männlichkeit war in den 80er Jahren in die Krise geraten. So, wir haben das klassische Patriarchat wurde quasi durch Unterdrückung von Frau und Kindern definiert. Der Mann war der, der für das Einkommen zu sorgen hatte, dass aber da immer mehr Frauen berufstätig wurden, ging das nicht mehr auf. Dann sogar so die letzte Bastion des heroischen Krieges wurde den Leuten kaputt gemacht, indem da so eine Pazifismusströmung am Start war, so eine Friedensbewegung. Somit sind so sämtliche Autoritätsdomänen der klassischen Männlichkeit weggebrochen und Männer verloren den Kompass, was es denn heißt, männlich zu sein. Die 80er selbst reagierten darauf mit so einer krassen Gegenbewegung. Einmal politisch haben wir da Reagan, der da versucht, einfach so ein Hardcore-Konservativer zu sein, um damit wieder irgendwie ein Männlichkeitsbild zu etablieren. Aber auch in der Popkultur tauchen dann eben so Figuren wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auf, die einfach so Übermänner sind, um dieser in die Krise geratenen Männlichkeit ja entgegenzuwirken. Und da positioniert sich eben Roadhouse und Patrick Swayze insbesondere, was er übrigens, finde ich, sehr schön auch noch fortführt in Catherine Bigelow's Point Break, zu einer ganz anderen Art von Männlichkeit. Also er ist ein Actionheld, aber er ist halt nicht dieser Überman, sondern er ist halt in seiner durchaus unglaublich definierten Körperlichkeit trotzdem noch viel, viel näher an einem echten Menschen, als es halt ein Arnold Schwarzenegger oder ein Sylvester Stallone ist. Dann hat er halt eben diese, was wir immer wieder hatten, dieses gebrochen nachdenkliche, er ist eine Mischung aus Zan und The Art of Motorcycle Maintenance und Sam Peckinpah. Das ist so die Mischung seines Charakters. Genau. Zugleich symbolisiert er aber eben diese Männlichkeit, dass er so cool ist, dass sogar Sam freaking Elliot sein Wingman ist. Okay, wiederum, okay. Was ich schon sagte, der Film, der beginnt damit, dass Patrick Swayze in rosa auf dem Film zu sehen ist, also auch eigentlich ein klassisches Bild für Nicht-Männlichkeit, die rosa Farbe. Demgegenüber haben wir wiederum Brad Weasley als der so das klassische Patriarchat ist, der tatsächlich alle unterdrückt und alle kontrolliert und auch, wenn wir seine Beziehung zu, ich glaube Bonnie heißt sie, sehen, die ja halt auch total unterdrückt behandelt und dann zudem noch diesen Henchman Jimmy hat, das ist der, dem die Kehle rausgerissen wird, der wiederum so ein Spiegelbild ist von Dalton, so eine Art böser Dalton und somit quasi die schlechte Seite der Männlichkeit. Und so versucht eben Roadhouse ein neues Bild von Männlichkeit zu etablieren in einer Zeit, in der die klassische Männlichkeit in die Krise geraten ist. Das fand ich irgendwie eine schöne Analyse.
Ja, ich denke darüber nach. Also ich habe noch nicht so das Ganze betrachtet, aber eine Sache erklärt mir die Theorie, nämlich diesen Running Gag, wo es immer heißt, I thought you were bigger.
Mhm.
Weißt du, also ich habe mich immer gewundert, warum das, also für mich wirkt er halt trotzdem noch in dem Film sehr hypermännlich, so er ist muskulös, ja, oben ohne, super sexy und hat immer, ne, raucht immer eine, immer Spruch am Start, so super begehrenswert, in einem Hetero-Kontext zumindest. Das ist, weißt du, irgendwie, ich hätte ihn halt trotzdem so in die Riege dieser Art von Actionhelden gestellt. Aber du hast recht, er wird von anderen nicht so betrachtet, auf jeden Fall, in der Welt des Films, in der Welt der 80er vielleicht. Und er steht für gewisse Werte, ja. Ich hätte ihn trotzdem nicht so als, also ich stelle mir einen weichen, postmodernen Mann irgendwie doch anders vor, aber ja, du hast recht, vielleicht ist diese...
Das ist halt wieder, wir sind halt, darfst nicht vergessen, wir sind immer noch in den 80ern.
Du hast völlig recht.
Also ich sag das ja auch mit so einem leichten Augenzwinkern. Ich glaube nicht, dass der Film das intendiert hat oder so, aber das finde ich auch nie die spannende Frage, sondern eher, wie weit er Zeitgeist ist. Und ich glaube schon, dass Patrick Swayze so ein neues Männerbild zeigt, was im Actionfilm halt auch ganz stark Ende der 80er Jahre auftrat. Ja. Also da haben wir dann auch einen Bruce Willis, der immer so den Everyday Hero spielt. Und da kommt dann eben auch ein Keanu Reeves, der ja auch eher der schlanke Typ ist. Es ist so, das sind natürlich alles noch unglaubliche Übermänner, aber verglichen eben mit dieser...
Das stimmt, ja.
woher sie halt kommen, wenn du halt die Generation von Actionhelden davor siehst, genau, dann ist es halt einfach ein ganz anderes Bild von Männlichkeit, was da gezeichnet wird. Und klar, kannst du das jetzt nicht mit einem Jahr 2020 oder 2021 vergleichen, wo wir nochmal ganz andere Maßstäbe anlegen.
Ja, Kaufi. Ich meine, also so schäbig und sexistisch dieser ganze Film, das ganze Drumherum ist, ist halt dann Swayzes Figur doch die, die Frauen respektiert, die auf der richtigen Seite steht, so, ne? Also das ist die Erzählung. So wird die positive Figur geframed in dem Film. Das ist zumindest interessant, ja. Ich denke drüber nach.
Ja.
Was war die zweite wilde Theorie, die du noch hattest?
Die ist ziemlich hanebüchend. Das war ein Twitter-Text, die ich gelesen habe, dass Roadhouse eine Action-Metapher für den Schutz des Kapitalismus vor Anarchisten und Kommunisten ist. Dalton ist quasi der Staat, der den freien Markt schützt. Er versucht da, den freien Markt zu etablieren in Form des W's, des kleinen Gewischtwarenhändlers und all die anderen Parteien, die es da noch in der Stadt gibt. Cody und seine Band stehen für die Unterhaltungsindustrie, die da und für den Schutz der freien Rede. Deswegen sind sie hinter so einem Zaun, als das anfangs halt das W's noch so von Anarchisten wird es hart angegriffen und die freie Rede ist in Gefahr, so dass sie noch hinter so einem Maschendrahtzaun auftreten müssen. Und erst als dann Dalton als Leviathan da den Kapitalismus wieder durchgesetzt hat und die Anarchisten zurückgedrängt hat, erst da können sie ja halt diesen Zaun wegmachen, sodass dann auch freie Rede wieder da ist. Und warum läuft mein Nachbar immer noch nackt da rum? Entschuldigung, meine Vorhänge sind nicht ganz...
Das klang jetzt aber so, als würdest du dich da anziehen.
Sorry, ich verstehe es halt nicht, weil ich nehme diesen Podcast zu sehr unterschiedlichen Zeiten auf. Und wieso ist der immer nackt, wenn ich hier aufnehme? Das
und ich habe nicht mal meinen Spucker. Was meinst du, wie neidisch ich bin?
Ich bin sehr, sehr verwirrt. Und meine Vorhänge sind leider nicht ganz blickdicht, wenn es draußen dunkel und bei ihm alles hell ist. Anyway.
Da ist es wieder. Ja, ich versuche noch der Theorie zu folgen.
Ja, genau. Wir haben dann noch, als letztes haben wir eben noch hier den Bösewicht, Brad Wesley, der eben für den Kommunismus steht. Und er versucht da eben alles zu kontrollieren. Er versucht eben den freien Markt zu unterbinden. Er hat seine Henchmen, die quasi so eine Geheimpolizei sind, mit der er freie Unternehmen zerstört und stattdessen eben so eine Planwirtschaft, die ihm folgt, etabliert. Und die wird von Dalton überwunden. Und der Beweis, dass Dalton erfolgreich war, ist eben, dass im gleichen Jahr, wie dieser Film erschienen ist, auch die Berliner Mauer fiel. Von daher war das schlagende Argument, dass der Film eindeutig zeigt, wie der Kapitalismus über den Kommunismus triumphiert.
Okay, komm, da muss ich jetzt, also da schreite ich jetzt an. Da bin ich gegen alles. Es tut mir leid. Also für mich sagt der Film das genaue Gegenteil. Wenn jemand das Ergebnis des freien Marktes und des Kapitalismus ist, dann ist es ja wohl Brad Wesley. Weißt du, der ist reich geworden durch Zufall, keine Ahnung, und benutzt das, um alle anderen zu kontrollieren und aus dem Markt rauszutreiben und klein zu halten. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn überhaupt, ist für mich Patrick Swayzes Figur der Linke und der Revolutionär, der auf der Seite des Ausgebeuteten des kleinen Mannes steht, aber vielleicht, also ich bin jetzt auch selber Linker, vielleicht deute ich da zu viel von mir selbst rein, aber für mich sagt der Film genau das Gegenteil.
Ja, ich finde sie auch nicht so hundertprozentig plausibel, diese Theorie. Ich fand sie nur schön zu lesen und wollte sie daher nicht unerwähnt lassen.
Überhaupt einfach als Beispiel, was man alles in einem Film deuten kann, finde ich das hervorragend. Absolut.
Auf jeden Fall. Wir müssen aber ernst werden, denn ich habe tatsächlich halt Kritik und das ist, wenn wir eben auf die Frauenrollen zu sprechen kommen.
Ja, das ist die eine Kritik, die ich auch hatte. Also ich hatte mir das schon aufgeschrieben. Ich fand es beim zweiten Sehen die ganze Liebesgeschichte doch nicht so peinlich wie in meiner Erinnerung.
Die Sexszene ist für mich die unerotischste Sexszene, die ich je gesehen habe. Und ich habe Anomalisa gesehen. Also
ich habe gerade eine Michael Crichton-Retrospektive und lese ein paar seiner alten Romane. Ich bin sehr schlechte Sexszenen gewöhnt. Vielleicht liegt's daran.
Ich habe damals auf Letterboxd geschrieben und dazu stehe ich, sie sieht aus, als hätte noch nie irgendjemand am Set Sex gehabt, so wie sie inszeniert.
Das dachte ich, zwischendurch dachte ich auch, okay, ganz ehrlich, wenn ich mich in die Figur Dalton reinversetze, vielleicht hätte der genauso Sex, aber ich weiß es nicht. Also du hast völlig recht, das ist ein bisschen peinlich. Ich finde, also in der Beziehung und der Interaktion zwischen den beiden ist es das aber schon. Also ich finde die Beziehung noch relativ sauber.
Ja.
So, schwierig wird's bei den anderen Frauenrollen. Und Ja, ich bin damit.
Ja, nein, aber sie wird halt auch so. Also ich meine, Wade Garrett sagt, sie kann gar nicht so intelligent sein, was so, was sie für einen geilen Arsch hat.
Ja, und
so ein Spruch sagt er. Also das sind,
und das ist halt,
da sind immer wieder einfach Lines drin, wo Frauen einfach objektifiziert werden. Frauen spielen in dem Film gar keine Rolle. Ich sagte ja, der Film beginnt mit einem Shot auf den Arsch und wir haben einen vollkommen zusammenhangslosen Striptease in dem Film, einfach nur, ja, um da auch nochmal die Showwerte zu erhöhen. Und ja, von daher, Frauen werden hier tatsächlich nur so als Eye-Candy eingesetzt und das ist schon sehr, sehr schade.
Ich stimme dir völlig zu. Also das ist ein großes Problem des Films und gerade die Szene mit Sam Elliott ist so eine, da offenbart der Film sich. Das ist der Unterschied zwischen Sexismus nur zeigen, weil irgendwie, ne, die ganzen verkommenen Arschlöcher, die man dann vertreibt, das sind Sexisten, sondern auch Sexismus selber betreiben. Es ist hier eine positive Figur und es wird als cooler Spruch von ihr geframed. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Absolut. Und das ist nur eins der Beispiele. Du sagst auch sonst, Frauenrollen überhaupt keinen Belang und gerne mal so abgewatscht. Das macht keinen Spaß. Man kann dieses, ich weiß nicht, ne, Shot auf den Arsch, furchtbar, Male Gaze, alles, müssen wir nicht drüber reden. Man kann den Film mal zugute halten, dass er auch sonst nicht mit seinen Reizen greift. Es wird auch auf Swayzes nackten Arsch wird ja, auch drauf gehalten. Gut, ja. Genauso, das ist in Ordnung. Das muss man dem Film zugute halten. Andererseits macht es halt nicht wieder gut, weil, ne, diese männliche Nacktheit und so weiter, das ist nicht auf diese Art systematisch etabliert als Unterdrückungsmechanismus. Deswegen ist es immer was anderes, als auch bei einem Mann auf den Arsch zu halten. Deswegen, ich stimme dir völlig zu, das ist der eine große problematische Aspekt des Films, den kriegen wir auch nicht weg. Da ist er vielleicht ein bisschen zu sehr in den 80ern verhangen. Und das ist schade. Das macht mir auch beim, das ist der Punkt, der mir auch tatsächlich beim Anschauen dann Bauchschmerzen macht. Das ist, da wünsche ich mir ein paar Mal, dass, ne, vielleicht ist eine Antwort auf die Frage, was hätte man in einem Film verbessern können, wenn du eine Sache in einem Film ändern könntest, dann wäre es hier so, diese kleinen Sachen einfach rausschneiden. Das ist nicht viel. Der hat keine großen Handlungsbögen, die auf Sexismus beruhen, sondern einfach ein bisschen diesen Scheiß raushalten, dann reicht schon. Ne? Aber das ist halt leider dabei. Und wenn man, auch wenn ich sage, das ist mein Lieblingsfilm, das ist der beste Film aller Zeiten, da muss ich das immer dazu sagen, weil das ist wichtig. Das geht nicht weg und das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Das ist in dem Film drin.
Ja, genau, ich finde, da ist der Unterschied, dass halt zum Beispiel, wenn halt hier, ich und Namen wieder, wie heißt die Schauspielerin?
Kelly Lynch?
Genau, wenn sie halt in der Sexszene nackt gezeigt wird, ist das für mich absolut okay, weil wir sehen halt auch Patrick Swayzes Arsch und er wird halt auch, also ich meine, wir haben halt zum Beispiel diese eine Szene, wo die Kellnerin ihnen einen Kaffee vorbeibringt und sie sieht ihren Hintern und findet es unglaublich sexy und wir kriegen halt so einen Reaction-Shot, also ich sag mal, da ist es chancengleich, dann habe ich kein Problem.
Es hat ein erzählerisches Motiv. Es gibt einen Grund,
genau, warum genau, wir das beide ist genau, so genau. Nackt sehen. Wenn, so. Wir haben, genau, ja. Genau. Das ist dann, nee, vor allen Dingen finde ich so, du hast halt Eye Candy für Frauen und homosexuelle Männer genauso wie für Frauen. Das, wie halt einfach nur für das männliche Auge. Das finde ich halt dann schon okay. Nur wenn wir halt dann einfach Szenen haben, die einfach nur da sind, um halt dem Zielpublikum weiße Männer, keine Ahnung, oder junge Männer gerecht zu werden und wir dann den besagten Striptease einfach vollkommen unzusammenhängend in den Film haben, wenn wir Frauen, die nichts zu sagen haben, in dem Film drin haben, sowas stört mich halt dann massiv.
Oh. Ja, irgendwie Striptease als Worldbuilding so, guck mal, da ist es wild, da sind Leute nackt, das lockt halt auch niemanden hinterm Ofen hervor.
Ja. Ja.
Also ich weiß nicht, wie Rowdy Harrington so drauf war, aber ich finde interessant, das hatten wir auch schon, das hast du auch schon angesprochen, dass es einige Szenen gibt, wo ganz klar Female Gaze, nennt man das dann, quasi stattfindet, ne, wo sich halt dieser Scheunenbesitzer da die Stirn abwischt und so.
Ja, also wir haben halt echt auch homoerotische Szenen so drin.
Fall.
Also das ist so, es wird sich eben durchaus an Patrick Swayzes Körper geweidet. Ja. Er wird sehr oft auch oben ohne gezeigt, um zu zeigen, was für ein hotter Dude ist. Finde ich übrigens gar nicht. Ich finde Patrick Swayze fand ich nie irgendwie besonders attraktiv. Aber
ein bisschen heiß finde ich den ja, aber vielleicht auch erst seit dem Film. Also diese okay. Friese erweckt ja ein bisschen Erinnerung an den jungen Kurt Russell, der so eins meiner queeren Erweckungserlebnisse war, aber das hört vielleicht auch nicht her.
Kurt Russell ist aber auch nicht, das konnte ich auch nie. Also ich fand tatsächlich in The Thing erstaunlich, wie gut er da aussieht, aber sonst, das war so sein Sweet Spot.
Hör mal, Kurt Russell, also auch selbst diese alten Disney-Filme gibt es so eine Trilogie, also ich weiß nicht. Der junge Kurt Russell, der hat, also, nee, ist auch egal. Also
Ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Ich rede mich da jetzt auch nicht rein.
Hast du noch was? Ich hatte sonst nur noch so Nitpickings und so Geschichte.
Ich glaube, also nach dem großen Kritikpunkt, der vielleicht mein einziger ist, bin ich quasi fertig. Ich habe noch so ein bisschen, ja, wo wurde der Film sonst nochmal aufgegriffen? Welchen kulturellen Impact hatte er? Was vielleicht eher was für ein Schluss? Mhm. Ansonsten sind meine Notizen hier am Ende.
Ich würde noch sagen, einfach so Kleinigkeiten. Ich finde einfach den Dialog am Anfang im Double Deuce, wenn da, ich glaube, sie ist nicht Bonnie, sondern Denise, geht da an die Theke und so ein
random Dude. Nachher auch singt, ne?
Oder? Genau, und ja. so ein random Dude, die singt es doch die Barfrau, die Kellnerin,
nicht Denise. Ich dachte, die hieße Denise. Nein, okay, Verzeihung.
Ja, vielleicht wechsle ich es auch. Jedenfalls die Freundin von Wesley, die kommt, okay, die ist am Anfang noch in diesem weißen Kleid im Double Deuce und sie geht so an die Bar und so random Dude an der Theke sagt einfach zu ihr, hey, what you say? We get nipple to nipple. Das ist einfach so der dümmste Anmachspruch, den man in der Geschichte des Films je gemacht hat. Nie wieder irgendjemand, außer vielleicht in expliziter Referenz auf diesen Film gesagt. Und sie bringt einfach die perfekte Antwort, indem sie sagt, I can do that without you. Es ist einfach so ein dämlicher und zugleich schöner Dialog irgendwie.
Leider sind das auch schon die feministisch empowernsten Momente, die man hat.
Das
tut mir auch sehr leid.
Ja, aber es macht mir trotzdem Spaß. Sehr schön finde ich dann noch, dass Dalton zu seinem Boss sagt, dass es erst schlimmer werden wird, bevor es besser wird in der Bar. Und es darf halt einfach überhaupt keinen Grund gibt, so warum sollte...
Ich meine... Das kennen wir aus der Homöopathie, aber...
Aber warum? Entweder ist er ein Türsteher und er schmeißt die Typen, die Stress machen, raus oder nicht? Warum sollte es erst schlimmer werden? Ja. Zu dem Zeitpunkt weiß er auch noch nichts vom Evil Overlord Ben Wesley. Das ist Teil seiner Philosophie wahrscheinlich einfach. Das Letzte, was ich nie verstehe, ist, als da der Eisbär auf den einen Henchman fällt. Warum schießt er auf den Eisbär, anstatt einfach einen Schritt zur Seite zu drehen?
Ich glaube, das ist Worldbuilding. Diese Henchmen sind so festgefahren in ihrem einen Mindset. Ja. Das finde ich schön, dass da so auch die Kamera über diesen ausgestopften Zoo von Wesley fährt, um gleich mal klar zu machen, was es für ein Arschloch ist. Da sind unter anderem so mehrere ausgestopfte Affen, von denen sich einer die Augen zuhält und einer der Mund. Du weißt schon, also es ist genau dieses Bild, was wir heute auch als Emojis kennen, aber mit ausgestopften Affen. Ist vielleicht, also ob man das als visuellen Gag wertet, weiß ich nicht.
Ja, dann nur noch so Kleinigkeiten zur Rezeptionsgeschichte habe ich. Einerseits, es gab eine Fortsetzung 2006.
Nicht gesehen, so Direct-to-Video auch, ne?
Ja. Video, genau, ohne Swayze auch. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen will, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn sie mal irgendwo rumfliegt, gucke ich mir die an. Warum nicht?
Und dann, eine Sache, die ich noch gelesen habe, die schon echt lustig wäre, wenn es nicht so traurig wäre, ist, dass die New Yorker Polizei, nachdem es leider mal wieder einen Mord an einem Schwarzen gab, nämlich Eric Garner, ihren Angestellten ein Verhaltenstraining verordnet hat und das beinhaltete, dass sie sich die Szene mit Patrick Swayze anschauen musste, wie er erklärt, dass man nice zu sein hat, until it's time not to be nice.
Das ist so bitter, es tut mir leid.
Sie haben wirklich verstanden, wo das Problem ist, wenn sie sowas machen, ey. 22.000 Polizisten mussten sich die Szene angucken. Oh Mann.
Das ist die Philosophie, die man aus dem Film mitnimmt. Tja.
Ja. Tja. Und das Einzige, also die Band aus From Dusk Till Dawn hast du schon erwähnt und dann hätte ich noch ein Zitat. Vielleicht ist es schon sehr auffällig, dass halt Patrick Swayze sein Mercedes den ganzen Film über super behütet und nicht kaputt machen lässt und extra sich so eine Schrottkarre kauft, die alles einstecken kann. Aber dann in der letzten Szene zerstört er eben den Mercedes in seinem großen Angriff auf den Hauptgangster.
Das ist die mythologische Reinigung.
Und das wiederholt sich halt in John Wick 2.
Ach, ehrlich?
Genau, in John Wick 2, ja, in John Wick 1 haben wir eben auch, dass ja sehr viel darum geht, dass dieses Auto unbedingt beschützt werden muss und er dieses Auto wiederhaben will und dass das Auto, dass ihm so viel daran liegt. Und John Wick 2 fängt genau damit an, dass er das Auto zerstört, um den Obergangster zu stellen.
Ich kenne bisher nur den ersten, aber interessant.
Das war, was ich zu sagen hatte. Du wolltest noch was zur Rezeptionsgeschichte.
Gut, es gibt irgendwas in Family Guy, da stecke ich aber auch nicht drin, aber wenn Roadhouse sagt, sagt jeder sofort Family Guy, keine Ahnung.
Ja, ich finde Family Guy einfach echt schlecht, auch. Von daher halte ich mich da fern.
Ansonsten die deutlichste Anspielung auf den Film, die ich kenne, oder ich deute sie als solche, ist natürlich The Big Lebowski, wo quasi der Ben Gazzara, der hier den Bösewicht spielt, eigentlich mit Jackie Treehorn nochmal die exakt selbe Figur spielt. Also war schon. He treats objects like women. Also für mich ist das dieselbe Figur wie Ben Wesley. Kann bewusst gemacht sein, kann auch nicht bewusst gemacht sein. Finde ich aber nett, die beiden Filme, wann sie sich mal nebeneinander vor Augen führen.
Haben wir's, oder?
Ich glaube, das war's. Also ich bin auch langsam, ja, ich will nicht sagen durch.
Deine Zeit, deine Uhr tickt auch, nicht wahr?
Ja, jetzt.
Von daher.
Unabhängig davon.
Wir haben noch die große Frage zu klären. Oh, ich hatte es befürchtet. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wenn du es möchtest, ich zwinge niemanden dazu, wie viel Punkte bekommt von dir Roadhouse?
Ich meine, ich bin ja bekannt dafür, eure Charts zu sabotieren.
Nee, das ist ganz okay.
Deswegen mache ich das jetzt auch und gebe deshalb eine außerordentlich hohe Punktzahl, um diesen Film einfach mal ein bisschen nach vorne zu pushen und damit gegen die Auffassung von, in Anführungszeichen, Trash vorzugehen. Ich habe jetzt mich dazu durchringen lassen, ich habe auf Letterboxd 5 von 5 Sternen gegeben. Das vergebe ich sehr selten. Das wäre natürlich, wenn man das jetzt umrechnet, wäre das eine 100 von 100. Es gibt aber Abzüge, es gibt Sachen, die finde ich daran nicht perfekt, deswegen möchte ich sagen, diese 100 ist quasi ein aufgerundetes Ergebnis und gehe mit einer starken 94 ins Rennen.
Okay. Ja.
Und du?
Ich habe ihm auf Letterboxd 2 Sterne beim letzten Watch gegeben.
Was ich immer noch nicht verstehe, aber anderes Thema.
Ja, ja, ja. Deswegen, du hast auch eine gewisse Resonanz in mir erzeugt.
Das war das Ziel.
Deswegen lass ich es mal ausschütteln. Ein wichtiges Kriterium für mich ist immer, werde ich den Film wieder schauen? Ja, auf jeden Fall. Also der ist in meinem Kanon der Filme, die ich immer wieder gucken kann, drinne. Das heißt, der hat einen fetten Stein im Brett bei mir. Ich finde ihn aber nicht zeitlos. Also es ist so ein weiteres wichtiges Kriterium für mich ist halt, kann mir ein Film im Laufe der Zeit was erzählen, was immer noch gültig ist für mich? Und das fehlt mir hier. Da fängt es halt schwierig so. Ich finde halt die Dialoge großartig, aber sie sind halt, das ist halt genau dieses, was ich dann wieder ganz entspannt, it's so bad, it's good, abstempeln würde, weil sie halt teilweise echt hanebüchend sind, die Dialoge. Aber sie machen mir unglaublich viel Spaß. Er hat Sexismus, er hat homophobe Sprache, die mich stört. Von daher, 2 wären ja 40 Punkte. Ich gehe höher, weil er mir halt einfach unglaublich viel Spaß bereitet. Aber ich sag mal, höher als 65 Punkte kann ich hier nicht geben. Also, ich sag 66 Punkte. Ich sag 66 Punkte. Du hast mich hochgezogen. Yes. Dein Plädoyer war wunderbar. Auch ich kann auch vollkommen verstehen, was du damit meinst, aber ich glaube, ich habe halt einfach eine etwas andere Herangehensweise. Und das ist alles.
Sehe ich auch. Alles gut.
So, ich würde normalerweise jetzt fragen, wo kann man dich denn hören da draußen? Aber ich glaube, der Podcast mit Christian ist immer noch nicht gestartet.
Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest nicht. Mach mal ein bisschen Stress auf Twitter, wenn ihr das wollt. Und mal gucken, wenn sich da jemand meldet, dann überlegen wir uns das.
Ich werde mich melden.
Der Zwangsdemokrat, ja.
Ich hoffe ja, dass auch irgendwann mal wieder was von den Archivtönen kommt. Ich habe euch immer sehr, sehr gerne gehört.
Du warst wirklich einer unserer größten Fans. Und ich sag mal so, wir sind nicht zerstritten oder so. Ich liebe Kabel weiterhin sehr. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und da kommt irgendwann mal wieder was, ganz sicher.
Das ist schön. Jedenfalls, du bist hier jederzeit willkommen. Es macht mir
wirklich
viel Spaß, mit dir zu reden.
Das war mir auch ein Fest, wirklich. Also immer schön und heute auch eines der ganz großen Epen unserer Zeit zu besprechen und damit auch, ne, den Bogen und unser Versprechen endlich zu schließen aus der Episode von 2018, dass wir diesen Film besprechen, war auch einfach mal notwendig.
Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Und an dieser Stelle bleibt mir dann auch nur noch zu sagen an unsere ZuhörerInnen, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
Tschüss, Gemüse.
Das hat sich auch durchgesetzt, von den KulturpessimistInnen.
Nee, anders, das ist der Kamil-Gedächtnisspruch. Also das kommt ursprünglich. Das habe ich, glaube ich, also okay. Gut,
ich dachte nur, weil die haben ja immer, also die versuchen sich ja immer zu
übertreten
in den
Kreativsten so schön, ne?
An und Erbmoderation.
Das ist hervor, also das ist ich, also gerade Erik ist ja mein großes Idol.
Ja, er ist schon extrem kreativ da immer.